Wer redet, ist nicht tot.
Irgendwann werde ich vergessen wegzuschneiden, dass ich jedes Mal das Intro anräuspere. Das ist irgendeine ganz, ganz dämliche Macke. Ich mache immer und dann drücke ich das Intro, als würde ich jetzt selber singen. Hallo Chris Marquardt.
Ich bin ja also immer noch dein neues Intro, wobei so neu ist das jetzt nicht mehr, aber dieser Drop am Schluss, boom, ja. Ja. Den ich hier ja auf den Studio-Kopfhörern wirklich fett abkriege.
Vor allem kriegst du den auch noch in Stereo ab. Ja, das ist ja so dann geil. Hinterher im Podcast ist es ja
trotzdem droppt der gut.
Ja, sehr.
Sehr schön.
Muss man Olli einfach mal danken.
Ja. Tja, hallo Holger.
Wir reden über Bilder.
Wir reden
der große Kunstpodcast.
Oh ja, der große Kunstpodcast im Gegensatz zu dem KI-Podcast, der normalerweise auf dem
Magazin läuft. Wahrscheinlich kommst du jetzt mit Foto-KI um die Ecke.
Heute nein. Ich glaube, also das Wort KI könnte schon mal fallen, aber thematisch habe ich es nicht reingeplant, nein.
Wir haben.
Musste ich ja ein bisschen schonen.
Nee, verdammt, wo war denn das? Irgendwo habe ich einen Kommentar gekriegt und den habe ich jetzt nicht mehr hier. Da ging es um auch noch mal meine Fuji. Meine Fuji X100. Da gibt es eine App. Ach, verdammt, das muss ich jetzt. Ich war mir so sicher, dass ich den auf einen Klick. Warte mal gerade hier.
Alle Kommentare.
Die macht gar nichts. Sie steht in der Ecke. Ja? Die steht in der Ecke und das ist ja. Also das Wetter, das ist ja. Das geht ja hier gar nicht.
Also ich muss jetzt mal kurz. Also das Wetter dieses Jahr. Wir hatten ja schon Jahre, da war ja der komplette Oktober eine graue Suppe und dann der komplette November und dann der Dezember. Und wir hatten hier tatsächlich ja sehr lange, sehr ordentlich, also in Anführungszeichen ordentliches Wetter. Klar, Klimawandel und Co., aber es war halt sonnig und hell die meiste Zeit und okay. Viel länger als sonst. Also mir hat das richtig gut getan.
Also hier ist irgendwie, seit 2 Wochen ist hier grau.
Ja, seit 2 Wochen schon, aber davor so, dass also die Suppe, die eigentlich vorher schon so einen Monat oder anderthalb da gewesen wäre, war nicht da dieses Jahr. Und mir tut das so gemütstechnisch auch irgendwie, oder hat mir gut getan. Mittlerweile drückt es aber auch so ein bisschen.
Aha. Ja, so. Während du das erzählst, habe ich einen Kommentar gefunden. Der kommt von Erik und Erik schreibt, Holgi, beschäftige dich mal mit den Filmsimulationen. Meiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal der Fuji-Kameras.
Hast du die noch nicht entdeckt?
Ich habe die gesehen, aber ich habe gedacht, nee, brauche ich ja nicht.
Also was du eigentlich mit den Fuji X-Kameras machst, ist, weil Fuji-Film, ne, die haben Velvia-Film, die haben Provia, ja. Die haben alle möglichen Filme ja, die sie machen oder gemacht haben. Und die haben tatsächlich diese Filmsimulation verdammt gut umgesetzt. Und dazu musst du die Kamera auf JPEG stellen und dann halt den entsprechenden Film auswählen.
Ja, genau. Und dann gibt es eine Webseite, die heißt Fuji X Weekly. Und da gibt es dann so ganz viel Inspiration, was man fotografieren könnte, wie das dann so aussieht. Aber ich habe das halt nie gemacht, weil ich immer dachte, ja, aber das ist ja, die Kamera, das ist ja RAW und das ist ja viel besser und alles, was ich dann einstellen will, kann ich ja dann hinterher einstellen und so.
Das ist natürlich, dummes weißt Zeug, du, oder? So naja, dummes Zeug ist das natürlich nicht, weil es gibt halt diese zwei verschiedenen Herangehensweisen. Das eine ist, du sagst, ich will die volle Kontrolle haben, da schieße ich RAW, dann packe ich mir das hinterher in Lightroom oder sonst was und pack dann da irgendwie die Bearbeitung drauf. Aber was du natürlich tust in dem Moment ist, du verschiebst diese Arbeit, die du mit dem Foto hast, nach hinten.
Ja.
Du sammelst nur ein und guckst dann hinterher. Das ist so, wie wenn du durch den Wald gehst und jeden Pilz mitnimmst und zu Hause dann die giftigen aussortierst.
Stimmt.
Und zu Hause hast du dann irgendwie 2 Häufchen und das eine ist, das sind dann die Pfifferlinge und die Steinpilze und die, was weiß ich, was man alles essen kann. Ich kenne mich mit Pilzen nicht so gut aus. Und dann hast du den zweiten Haufen und da sind halt dann die Fliegenpilze und was weiß ich.
Optisch und Pilze sammeln, sehr schön.
Und das musst du tun, bevor du die konsumierst. Und das bei Fotos genauso, weil du halt ansonsten das alles verwässerst und die schlechten und blär. Und dann, also du willst ja einfach nur die tollen Bilder haben.
Ja.
Und das Toll ist halt unter anderem auch die Bearbeitung, vielleicht, möglicherweise, nicht nur die Komposition.
Aber vielleicht eben, vielleicht halt auch, vielleicht halt auch nicht. Das ist ja das Interessante, weil Erik schreibt nämlich noch dazu, mit der 100T hast du zwar nicht den alleraktuellen, aber dennoch eine nette Auswahl, einfach Classic Chrome oder Schwarz-Weiß einstellen, losziehen, fotografieren. Und wenn du dann noch den optischen Sucher dazu schaltest, bist du nah dran an der analogen Fotografie, ohne Filme zum Entwickeln schaffen zu müssen.
wenn du den optischen Sucher dazu schälst, dann siehst du halt nicht, wie es hinterher rauskommt.
Ja.
Und wenn du den Sucher auf dem Display laufen lässt, dann siehst du halt diese Bilder schon mal so, wie sie nachher rauskommen. Und das ist dann deine Wahl, wie du es machst. Und du kannst natürlich auch. Das ist,
da bin ich überhaupt nicht. Ja.
Du kannst halt, und du hast halt, wenn du dir eingestellt hast, diese Filter, dann hast du halt ein JPEG, da wird das reingebacken und dann ist es halt so. Und dann kannst du hinterher nicht mehr sagen, oh, ich hätte das aber gerne in andere Tonalitäten gehabt. Es sei denn, du stellst die Kamera, ich denke, dass das da auch geht, halt auf JPEG und RAW.
Vermutlich, ne?
Ja. Und hältst dir dann halt die Option offen, zu sagen, ja, das kommt ja hübsch raus, aber dieses Bild hätte ich dann gerne nochmal angefasst. Das ist halt immer eine Frage dessen, was du so willst am Ende.
Ja.
Also dieses... Ich sag mal so, das ist für mich der ganz große oder einer der ganz großen Unterschiede zwischen digitalem und analogem Fotografieren. Mm. Ist, wenn du mit Film fotografierst, dann musst du die Entscheidungen ganz oft an den Anfang des Prozesses legen.
Aber
welchen Film verwende ich? Wie belichte ich?
Das ist aber halt auch was, das ist dann schon, da bist du schon in diesem, nicht semi-professionell, aber im ambitionierten Amateurbereich. Weil ich weiß, wenn ich analog fotografiere, dann tue ich da halt einen Film rein.
Ja, aber. Ja?
Und die einzige Entscheidung, die ich treffe, ist Empfindlichkeit.
Nö, ob es schwarz-weiß ist, der Film macht ja auch eine Bearbeitung, ein Provia und ein Velvia sehen anders aus.
Ja, das weiß ich theoretisch. Kontraste. Theoretisch weiß ich das, aber das fließt nicht in meine Überlegungen ein. Nee, also dann, tief bin ich da nicht drin. Das ist.
Dann triffst du in dem Moment keine Entscheidung, aber du legst dich fest.
Das stimmt, ja.
Ne? Das ist halt das, was hinten rauskommt, ist dann das, was hinten rauskommt. Und das heißt aber auch, dass du in dem Moment dir darüber dann, wenn du die Bilder machst, keine Gedanken mehr machen kannst und musst. Du hast also einen Kopf viel freier dafür, für das eigentliche Foto, für die Komposition, für den Moment, in dem du abdrückst und so weiter, weil hinten raus kommen die Bilder und die sind dann fertig.
Ja.
Und wenn du jetzt im Vorfeld halt sagst, ich schieße in nur RAW und dann baust du dir nach hinten raus einen größeren Auswahlprozess, weil du halt digital mehr schießt und du baust dir halt auch eine Wand aus Arbeit auf, die du hast ja sicher dann abends noch mal Bock, irgendwie 500 Bilder durchzugehen und zu bearbeiten,
genau,
oder?
Genau, und das hat man dann eben nicht. Und von daher finde ich diesen Hinweis ganz geil. Weil du hast den Bock vielleicht, weil ne, für dich ist das du, aber ich habe
auch nicht immer.
Ich habe dann irgendwie die 500 Bilder gemacht und ich erinnere mich noch dran, als ich so das erste Mal dachte, Gott, jetzt so viele Bilder. Na, die sichte ich schon mal auf dem iPad. Und dann hat das iPad, also dann habe ich die Kamera ans iPad angeschlossen, dann hat das iPad diese Punkt-Dateiname-Dinger zurückgeschrieben auf die Karte, also auf die SD-Karte, sodass die Kamera hinterher die SD-Karte nicht mehr erkannt hat. Und dann sitze ich da irgendwo in Italien und denke, scheiße, alles ist kaputt, alles ist verloren. Ne? Also wirklich schlimm eigentlich.
Nee, und wirklich schlimm.
Tatsächlich ist es ja so, dass du dann mit einer guten Kamera unterwegs bist und aber eigentlich fotografierst wie mit einem Handy.
Im Prinzip ja, aber das kann total erfrischend und das nimmt einen Stressfaktor raus und heute sind wir alle gestresst und vielleicht ist das genau das Richtige. Vielleicht schießen auch deshalb so viele Leute mit dem Smartphone, weil da ist das auch so, ne?
Das
Smartphone
macht
ganz viel für dich und dann brauchst du dich um diesen ganzen anstrengenden Scheiß mit Sortieren und was weiß ich nicht mehr kümmern, weil dann halt dein Fotoalbum das für dich macht.
Exakt.
Und dann kannst du hinterher nach Hund, Katze, Maus suchen und findest das auch.
Genau.
Mittlerweile ja sogar nach Sachen, die geschrieben sind auf Bildern. Ne? Text wird gefunden, alles wird gefunden mittlerweile.
Ja.
Also du musst ja dann ganz, ganz wenig Arbeit machen von den Sachen, die du halt als lästig empfindest.
Ja.
Nun ja.
Ja. Finde ich sehr interessant. Muss ich echt mal ausprobieren, ja. Und auf dieser Recipes-Seite, da haben sie dann tatsächlich gesagt, du kannst bestimmte Filme simulieren. Zum Beispiel, was ist das? Film Simulation Recipes for Bayer-Sensor-Kameras. Das sagt mir jetzt wieder nichts. Naja.
Ja, das ist diese technische Unterscheidung. Die haben den X-Trans-Sensor und den Bias-Sensor.
Ach so,
das sind zwei unterschiedliche Anordnungen der farbigen Pixel.
Ah, die X100 hat glaube ich, X-Trans, ne?
Ja. Die hatten X-Trans,
meines Wissens. Was ist denn hier? Da ist ein X-Trans. Guck mal. X-Trans 3 ist ja eigentlich auch egal. Und die haben dann halt
eine
Rezeptesammlung. Ne? Also du kannst halt sagen, so Velvia, Astia.
Das sind Filme, die Fuji.
Genau. Vintage Kodachrome.
das ist kein Fujifilm.
Richtig, aber was sie da machen ist, was
emulieren
sie
emulieren den.
Na, die sagen dir, stell deine Kamera ein, wo ist es denn? Genau, stell deine Kamera ein auf Classic Chrome, verändere den Dynamikbereich so und so, Highlight plus 4, Shadow minus 2. Also sagen halt, wie sollst du Körnung einstellen, wie sollst du Noise Reduction einstellen? Und dann hast du ein Rezept, um exakt diesen Film zu simulieren. Ich
finde das Nein, exakt klasse. Wird das nie, aber
ja, aber für so Leute wie mich, für meine alten Augen.
Für dich ist das gut genug, ja, Holger.
Genau, für Holgi reicht's. Fisch, tolle Sache. Gibt's auch als App. Ja. Kostet aber ein Schweinegeld. Also jetzt gemessen an also für, ich probiere das mal eben aus, ist die zu teuer. Kostet irgendwie 22 Euro im Jahr.
Die Website ist da gut genug.
Die Website ist super, ja. Also ich bin da echt total begeistert von der Idee.
Tja, schön.
Jetzt muss ich nur noch mal raus ins Graue. Ins Grauen. Das Grauen. Aber wir haben ja gelernt im Vrint Foto Podcast, in der Vrint School of Photography, haben wir gelernt, dass das ja gut ist, weil das Licht so gleichmäßig kommt.
Mhm. Ja, das ist der Grau. Also das ist tatsächlich, das Licht kommt von überall. Dann hast du keine harten Schlagschatten und dann kannst du hinterher mehr dran rumzuppeln.
Ja.
Jo. Ich würde gerne mit einer kleinen Sache so halb in eigener Sache anfangen.
Halb in eigener Sache.
Ja, und zwar ist es folgendermaßen: mir ist ja über die Pandemie hinweg ist mir quasi so dieses Foto-Workshop-Teil dieser, man trifft Leute in echt und lernt gemeinsam und so weiter, ist mir quasi komplett weggebrochen. Da wurden noch so ein, zwei Klostergeister-Workshops veranstaltet, also die haben auf jeden Fall in irgendeiner Form weitergemacht. Mhm. Aber so dieses Chris reist irgendwo hin und nimmt Leute mit und so weiter, das ist quasi erstmal Geschichte gewesen. Und ich sehe es aber gerade, dass die Fotografie in dem Zuge, in dem die Fotografie immer virtueller wird, ne, so lernen per YouTube-Tutorials und Workshops per Videoschalte, die ich auch anbiete, oder das Lernen über einen Podcast und so weiter, oder Fotos per KI machen. Je mehr das so virtuell wird, desto mehr wollen die Leute auch ein echtes Erlebnis haben. Dieses, ich will vor Ort mit jemandem gemeinsam lernen. Und so Community ist halt nicht nur virtuell. Das haben wir jetzt gesehen. Wir haben am 2. November jetzt date ich wieder den Podcast. Wir haben am 2. November 2022
letzte Woche am 2. November.
Ja, wir haben die Buchungen für den Klostergeister-Workshop eröffnet mit Ansage.
Ja.
Wie wir das jedes Jahr machen. Dann sagen wir den Leuten vorher also so und ab dann und dann könnt ihr euch anmelden. Und das machen wir zum einen, damit auch tatsächlich unsere Community erstmal den Vortritt hat.
Ja.
Weil auf der Kloster-Webseite, ne, das ist eine Lerneinrichtung, buchen halt auch alle anderen möglichen. Aber es ist halt schön, wenn die Community so unter sich ist so ein bisschen. Und das haben wir dann also, kündigen wir an. Und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht. Und ja, der Klostergeister-Workshop für nächstes Jahr, der war halt in 13 Minuten ausverkauft.
Wow.
Über 30 Plätze. Wir haben eine Warteliste, die fühlt sich auch schon so ein bisschen.
Das ist nicht billig, ne? Das waren ein paar hundert Euro.
Das ist über die Woche hinweg wirst du da, also allein für den Workshop-Teil wirst du irgendwie so um die 600 Euro wirst du los.
Und dann hast du noch nichts gegessen und auch noch nirgendwo gepennt, ne?
Die Unterkünfte und Essen sind tatsächlich der kleinste Teil daran. Das Kloster ist sehr, sehr günstig, was das angeht.
Aber am Ende und bist du ein Tausender los, oder wie?
Musst du ungefähr rechnen, ja.
Ja, den muss man auch erstmal haben, um zu sagen,
und das ist von, kaufe ich sofort. Ja. Genau, und das geht quasi, also viele reisen schon am Sonntag an und dann hast du quasi Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag hast du quasi 24/7 hast du Fotografie um die Ohren und am Samstag früh wird abgereist. Und das ist halt, das machen wir seit 15 Jahren und das ist so eine, ja, das ist so unser Flagship und das läuft und das ist gut und das ist toll, weil die Leute halt sich da treffen und gemeinsam Sachen sich erarbeiten und auch diese Community-Geschichte haben. Mhm. Und dann habe ich mir lange überlegt, was machst du da? Wie kriegst du das auch irgendwie vielleicht wieder so workshop-technisch hin? Möglicherweise auch ohne da in die Welt zu fliegen und dann wieder massenweise CO2 in die Luft zu pumpen.
So Bhutan-Ausflüge und sowas, meinst du?
Ja, wobei das natürlich immer noch super geil wäre, aber im Moment und auch in absehbarer Zeit sehe ich das nicht. Mhm. Für mich überhaupt nicht mehr. Aber was ich dann halt mir überlegt habe, sind diese Geschichten mit einem Elektroauto in Europa.
Ja.
Ne? Da so Städtetouren wie in Hamburg, genau. Berlin, was auch immer. Und da habe ich im Sommer jetzt eine Tour gemacht, eine Erkundungstour, diese Eastern European Photo Road Trip Geschichte mit dem Elektroauto von Berlin über Dresden nach Prag, nach Wien, Budapest und Transsilvanien.
Komm, ein bisschen durcheinander. Hatten wir das hier schon mal oder war das
in dem
Chris Marquardts interessante Magazin, wo wir
hatten wir hier schon mal, weil das ja im Sommer im Prinzip schon, habe ich das
ja,
gescoutet.
Genau. Ja, ja.
Das hat jetzt aber gedauert und ich bin jetzt aber da, wo das Ding jetzt buchbar ist. Also Termine Locations stehen und so weiter. Und das kann man jetzt buchen. Das ist die Sache in eigener Sache. Ne?
Oh krass.
Das Ganze über einen Zeitraum von 10 Tagen. Es gibt 2 Touren, einmal hin und einmal zurück. Das Ganze ist auf discoverthetopfloor.com. Das ist meine Workshop-Webseite. Das sind auch die einzigen 2 Sachen, die da aktuell draufstehen. Und
Discover the.
Habt ihr gerade einen Link geschickt?
Okay.
Und da kann man die buchen. Das ist quasi eine Privattour. Wie gesagt, es kommen pro Richtung maximal 3 Leute mit. Und damit sind wir klein, schlagkräftig und machen halt 10 Tage entsprechend.
Und wie ist, nochmal, also 10 Leute pro Tour?
10 Tage
pro Tour. 10 Tage pro Tour.
Und maximal 3 Leute, ne? Was halt in so ein Elektro-PKW reinpasst.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Also
Also die Größe.
Ihr fahrt alle nur mit deinem einen Auto. Das ist jetzt nicht
ein Auto. Okay. Das ist keine große Geschichte. Das ist eine wirklich kleine Boutique-Geschichte quasi. Ja. Und dann ist man zu dritt oder zu viert maximal sind wir unterwegs und sind dann schlagkräftig, schnell, flexibel, können mal hier schnell anhalten, dort was machen. Du musst nicht lange planen. Gruppen bewegen ist immer unglaublich zeitaufwendig, wenn sie mehr als 3-4 Leute groß sind.
Furchtbar, ganz furchtbar.
Also
das ist ja schon schlimm, wenn man mit 6 Leuten abends was trinken gehen will.
Und da geht's noch nicht mal um Terminfindung. Da geht's dann um die Absprache und dann muss derjenige nochmal
genau,
und diejenige nochmal hier was machen und dort und so weiter. Ich habe immer so aus meiner Erfahrung mit Gruppen auch in verschiedenen Größen, wenn du eine Gruppe von A nach B bewegen willst und die ist, ich sag mal, mehr als 5 Leute groß, dann musst du die Zeit verdoppeln, die du glaubst. Mhm. Und wenn es mehr als 10 Leute sind, musst du die Zeit verdreifachen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn das dann auch noch mit Fotografen und Fotografinnen ist. Ich meine, es gibt ja kaum asozialere Menschen als Fotografen in Gruppen. Ja? Also die sind ja zu sich asozial und zu allen anderen. Also die stehen immer im Weg. Die sind immer
netter. Nein. Ich sage immer, Fotografen sind klebrig.
Ja, genau.
Ja. Weil wenn da ist das Blümchen am Wegesrand und hier ist noch ein Stein genau. Und da ist noch ein schöner Zaun und was weiß ich. Und dann bleibst du halt kleben und die anderen sind dann, also so eine Fotografinnen-Fotografen-Gruppe kann schon mal 1 Kilometer lang werden. Das genau, kann passieren. Ja. So wie so ein Kaugummi zieht sich das. Na jedenfalls, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, das ist so ein Buffet. Ne? Du kommst also quasi, also gefahren wird über Mittag. So 2-3 Stunden zwischen den einzelnen Stops, so ist das berechnet. Und gefahren wird über Mittag und dann kommt man so quasi am Nachmittag irgendwo, sagen wir jetzt mal, in Prag an und dann ist der Rest des Tages quasi bis zum Abend ist dann das schönere Licht irgendwie für die Fotografie da und dann wird übernachtet und dann am nächsten Morgen gibt es früh nochmal Fotografie bei Sonnenaufgang. Und dann geht's wieder über Mittag weiter.
Wer ist denn
so der Plan?
Wer ist denn da so deine designierte Zielgruppe? Weil das ist ja jetzt nicht billig, erstens.
Ist es nicht, nee.
Und zweitens, in Prag bin ich halt selber in 4 Stunden.
Richtig, aber du hast, ich sag mal so, wenn du dabei bist, sind es halt 10 Tage, Berlin, Dresden, Prag, Wien, Budapest und dann Zentral-Transsilvanien. Transsilvanien sind es ein paar Tage, in Wien sind es auch 2 Tage. Und damit hast du quasi so Osteuropa einmal aufgerollt. Ja, das ist fast wie so eine...
Ist natürlich vor allen Dingen auch
interessant. Wie so ein Tasting-Buffet quasi, ja. Weißt du? So hier ein bisschen, da ein bisschen. Du wirst in dieser Zeit nicht jetzt jede dieser Städte bis ins Letzte ergründen können. Sonst müsste das eine Städtereise sein, die eine ganze Woche in dieser Stadt stattfindet.
Klar.
Aber du hast halt innerhalb von 10 Tagen im Prinzip einen Rundumschlag.
Das ist natürlich besonders interessant für so US-Publikum, ne?
Ja, da ist auch schon ein bisschen Interesse da. Also da könnte durchaus, könnte das schon auch da interessant sein. Vor allem, weil die halt auch teilweise kaum Urlaub kriegen und so.
Stimmt, die haben nur 10 Tage und wenn sie da möglichst eine Rundreise machen können, die auch noch knallt, ja.
Ist tatsächlich, ja. Ist ein echtes Problem. Da sind wir unglaublich verwöhnt, aber es gibt viele Amis, die kriegen halt für die ersten paar Jahre, die sie irgendwo arbeiten, kriegen sie halt 2 Wochen Urlaub im Jahr. Nun gut, das wollte ich einfach mal hier kurz platzieren. Ein echtes Erlebnis.
Wer spannend, musst du mal dann weitererzählen, wie das läuft, ob das läuft. Ob das eine gute Idee ist, weiß man ja immer.
Zuerst mal musste ich halt im Sommer erstmal das selber tun, um zu sehen, ob das auch elektrisch funktioniert.
Ob das auch Spaß macht, oder? Also, weil könnte ja auch sein, dass es irgendwie, dass du die ganze Zeit nur auf der A24 unterwegs bist und vor Langeweile fast stirbst oder so.
Ja, wie gesagt, das sind so tagsüber sind das so 3-3,5 Stunden maximal Fahrt. Das heißt, in der Zeit kann man gemütlich auf dem Rücksitz irgendwie seine Bilder bearbeiten und ein bisschen sich über Fotografie unterhalten und so weiter. So ein elektrisches Auto ist drin ja auch leiser. Das heißt, da kann man ganz gut mal irgendwie so ein bisschen quasseln. Das stelle ich mir schon ganz nett vor. Na gut, jetzt kommt.
Kannst du das eigentlich auch andersrum machen? Kannst du nicht auch anbieten, die Leute sollen dir sagen, was sie für eine Tour haben wollen und du machst ein Booking and Billing für sie?
Oh, das biete ich im Prinzip eigentlich schon immer an.
Ach so.
Also wer bei mir eine Privattour buchen möchte und sagen möchte, du, ich hätte aber echt mal Bock, mir, was weiß ich, hier Wien anzugucken für eine Woche. Ja. Das kann ich natürlich leisten. Das ist aber nicht billig, ne?
Ja, klar.
Also, da steckt natürlich dann Buchungsaufwand. Das sind dann auch dann potenziell halt eher Leute, die sagen, boah, Geld spielt keine Geige.
Mhm. Ja, es gibt's ja immer noch, ne, so Leute, die sagen, ja, total, hätte ich auch gerne mal zu sagen, Geld spielt keine Rolle.
Die hätte ich gerne als Kunden.
Die hätte ich gerne als Freunde.
Mach mal. Ja, was machen wir denn hier zusammen?
Das wäre ich gerne selbst.
Du armer Schlucker.
Geld spielt keine Rolle. Ich meine, manchmal hat man das ja, wenn man irgendwie so im Urlaub ist, ne?
Du, aber so, Geld, ach, komm, Geld verdirbt.
Die
Geld
ganze verdirbt. Kohle und ich gucke gar nicht auf den Preis, weil die 2 Tage, da ist es jetzt auch egal. Das ist schon ein geiles Gefühl manchmal.
Ja.
Aber, tja, hält dann auch nur 2 Tage.
Aber tja, du, ich habe ein brisantes Thema.
Ein brisantes Thema.
Das haben wir kürzlich schon mal in Happy Shooting besprochen, aber ich dachte, ich muss es hier unbedingt auch anbringen, weil es ist, glaube ich, viel Kopfnicken drin.
Okay.
Wie viel ungenutzte Technik liegt bei dir rum, Holger? Genau diese Reaktion hatte ich erwartet.
Das fängt ja schon da an. Wann ist Technik eigentlich ungenutzt?
Naja, wenn du was kaufst und es halt dann was.
Meinst du zum Beispiel hier die GoPro, also die Billig-GoPro, die ich hier habe, wo die wahrscheinlich noch nicht mal mehr angeht, weil kein Strom mehr drin ist, so lange liegt sie schon hier?
Mhm.
Ja. Ah, nee, geht
also auch. Ich bin drauf gekommen.
Ape Man ist der Hersteller.
Affenmann. Ape Man, super. Ich bin drauf gekommen, weil es gibt eine Untersuchung von MPB, das ist so ein Camera Reseller und eine Marktforschungsfirma.
Hier ist noch so ein Gerät. Guck mal hier, was ist das denn hier?
Die haben mal für die US.
Ui. Ja, ist auch noch Strom drin. Das ist ein CB-Funk.
Was?
Ja, ich habe das Ding liegt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schleppe ich das mit mir rum und habe da tatsächlich neulich mal Batterien reingetan, weil ich dachte, vielleicht geht ja noch was auf dem Citizen Band. Aber irgendwie, ja, manchmal, ich kann ja mal im Hintergrund mitlaufen lassen, warte mal.
Ich hatte mal ein CB-Funkgerät als Kind, das fand ich, also als junger Jugendlicher und das war so schlecht, dass ich nur empfangen und nicht wirklich senden konnte. Also mich hat nie jemand gehört, weil die Sendeleistung so scheiße war und ich habe halt ab und zu mal jemanden gehört.
Ups. Ich versuche hier gerade die Scan-Funktion, aber irgendwie tut das nicht. Warum tut das denn nicht?
Also, lass mal hier.
Was denn? Foto. Ja, nee, ich will Foto. Jetzt aber hier. Achso, ja.
Also die haben festgestellt, für die amerikanische Population, die Amis horden 650 Milliarden Dollar Tech-Devices, die sie nicht benutzen.
Jo.
Das bringst du runter auf US-Erwachsene und bist dann pro Kopf bei 2.500 Dollar unbenutzte Technik, die da so rumliegt. Ich glaube, dass du und ich und wahrscheinlich einige, die hier zuhören, da auch mithalten können. Das ist ein Rasiergerät, oder? Das ist eine
elektrische Zahnbürste, ist das. Batteriebetriebene elektrische Zahnbürste. Hat mir ein Hörer oder was eine Hörerin geschickt, als ich irgendwann mal gesagt habe, dass es, wenn man so unterwegs ist, man immer die Handzahnbürsten hat, das ist so doof, weil ich ja so Probleme mit dem Zahnfleisch habe. Und dann wurde mir diese Zahnbürste geschickt mit dem Zusatz.
Ich versuche gerade hier in Reichweite.
Camping und Zahnpflege. Du kannst beides haben.
Ich versuche gerade in Griffweite technische Dinge zu finden, die Lärm machen, weil die für den Podcast funktionieren, aber das habe ich gerade nicht. Ich könnte Sachen so gegen den Tisch hauen. Dann
das, auch wenn die von technischen Geräten sprechen, meinen die dann auch irgendwie, weiß ich nicht, hier bei mir im Schrank die Kamera, die analoge
geh mal von aus,
Perfekta ja. 2, die hier steht.
Ich gehe mal von aus. Und wie gesagt, das kommt also aus einem Kamera-Reseller, der das mitgemacht hat mit Zint, CNT, irgendeine so eine Marktforschungsfirma. Also pro US-Erwachsenen $2,500, wenn man das noch auf die Altersgruppe 18 bis 34 runterbricht, dann sind es sogar 3.700 US-Dollar pro Kopf. Und naja, was haben wir so bei uns in den Shelves? Ne?
Und man müsste es eigentlich nur, ich habe einen Freund von mir, der ist aber auch ganz tief im Spektrum. Also der braucht, der ist so tief im Spektrum, bei dem ist alles in kleinen Kisten und Schachteln organisiert. Mhm. Und das funktioniert aber richtig gut. Der hat bei sich im Office, also er ist auch selbstständig, der hat bei sich im Office so Regal so halt, ne? Und alles, was der hat, alles, was der besitzt, auch technische Sachen, Ladegerät, Batterien, tralalala.
Ist alles gelabelt.
Ist nicht nur gelabelt, sondern in einem passenden kleinen grauen Karton, in so einer Stülpschachtel. Die hat er in hunderte von Dingern rumfliegen und immer wenn irgendwie was dazukommt bei ihm, kommt das in so eine Schachtel, kommt ein Label drauf und dann liegt das da im Regal. Dann, wenn er es benutzt, nimmt das raus, wenn er es nicht benutzt, tut das wieder in den Karton da rein. Und immer wenn er sagt, Achtung, ich brauche das nicht mehr, ja, nimmt er den Karton, macht den auf, macht da ein Foto von, schmeißt das Ding auf eBay und hat das direkt in einem Karton, in dem er es verschicken kann.
Also wer sich sowas so organisiert.
Das ist so genial, Achtung, das ist so genial. Wirklich, also das.
Aber da musst du auch für gemacht sein.
Ne? Ja, ich weiß, seit 15 Jahren kenne ich das System von ihm und habe immer noch nichts, auch nur ansatzweise Vergleichbares.
Naja, die haben übrigens dann auch den durchschnittlichen Haushalts, das durchschnittliche Haushaltsbudget für Technik in den USA mal ermittelt. Das sind ungefähr $500. Mhm. Was so viel heißt wie wir mit unserer ungenutzten Technik könnten, wenn wir das alles verzocken, uns, weil Leute kaufen Technik, ne?
Ja, klar.
Könnten wir uns unser Hobby quasi locker finanzieren damit.
Ja, vor allen Dingen kaufen die Leute ja auch, also selbst die Technik, die du eigentlich, die man eigentlich gar nicht mehr haben. Ich habe einen VHS-Videorekorder hier, einen sehr guten, Blaupunkt oder sowas, als die Firma noch gab, als deutsche Firma. Der funktioniert auch bestimmt noch und der ist halt irgendwie in einem Karton im Regal hinten in der Ecke. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie, also alle 2 Jahre mal an den Karton rangehe und denke, was ist denn hier in der Kiste eigentlich drin? Dann ist da drin ein VHS-Videorekorder, ein Tape-Deck und ich glaube ein, was ist denn da noch drin? Ich glaube ein Radio. Also so, ne, so hier Stereoanlagenbreite, ne?
Ja.
So. Und das steht da die ganze Zeit rum und eigentlich einen 50er kriegst du dafür bestimmt noch irgendwo.
Irgendwo schon. Ist halt ein bisschen Aufwand, aber.
Das ist das Problem, ne? Man ist halt so verwöhnt und so verkommen eigentlich in seinem Wohlstand, dass man noch nicht mehr den 50er nötig hat für so einen VHS-Rekorder.
Tja.
Ich gucke jetzt mal auf eBay, was so ein Blaupunkt VHS-Rekorder. Pass mal auf, doch. Steht da gleich 500 Euro, dann ärgere ich mich mal so richtig.
Ich hab das sogar in einer der letzten Tips from the Top Floors thematisiert und die habe ich getitelt You're Hoarding It Wrong.
Ja, schön.
Na gut, also ich glaube, wir könnten uns alle unsere Tech-Horderei easy finanzieren, dadurch, dass wir so ein bisschen besseren Durchlauf herstellen.
Ja, absolut, absolut.
Ja, also es ist schon $3,700 für die junge, erwachsene Bevölkerung in den USA.
Und das sind die normalen Leute. Und das ist ja, was wir machen, ist ja nicht normal, weil dann hast du ja doch nochmal noch eine Kamera mehr und noch ein Mikrofon. Und noch,
ja, nee, ne? Weißt du, und wenn ich jetzt hier mir Technik kaufe, ne, das ist dann immer noch so dieses, naja, das brauche ich für die Arbeit, kann ich absetzen.
Ja.
Und dann ist die Hürde noch ein bisschen kleiner sogar.
Ja.
Aber ich müsste hier einfach mal aus ja, aus Hygienegründen, also aus Psychohygienegründen, müsste ich hier tatsächlich mal ausmisten.
Dann kriegst du aber ein Problem, kriegst du dann auch noch. Alles, was du dir für die Firma gekauft hast.
Oh, muss ich natürlich
ab. Du hinterher
muss ich steuerlich ja. Dingsen. Genau, ja. Das, ne, das geht schon.
Das ist, da würde ich dann schon wieder den Aufwand scheuen.
Das kriegt meine Steuerberaterin.
Das alte Interface könnte ich auch noch mal verkaufen.
Siehst du?
Steht auch da oben auf dem Schrank.
So, ein Thema haben wir noch.
Ja.
Und das war für mich so ein Halleluja-Moment. Vielleicht wird's der für dich auch.
Okay.
Und zwar ist das so ein Foto-Convenience-Hack und ein Psychologie-Hack. Und ich rede vom iPhone, also von der Smartphone-Fotografie. Mhm. Das Problem, bisher war ja, du konntest immer standardmäßig nur so von dem Lockscreen immer nur die Default-Kamera starten.
Ja.
Ja, und zwar musst du entweder unten rechts dieses Kamera-Icon lange halten oder so nach links swipen, um die Kamera zu starten. Also es war immer so ein bisschen.
Warte mal.
Kannst Och. Du machen, ja. Och, schon wieder was gelernt.
Ich habe das dann immer von oben rechts so, weißt du, dieses Kontrollzentrum oder wie das heißt, runter.
Kann man auch machen, aber das sind ja schon wieder drei Tabs, bis du da bist.
Das stimmt, ja.
Und also dieses schnelle Starten einer Kamera, und wenn du deine Lieblingskamera starten möchtest, dann musst du erstmal unlock, swipe nach oben, tap dann auf die andere Kamera oder vielleicht noch einen Folder aufmachen, wo die drin ist und nochmal und so weiter. Also du hast irgendwie so ein bisschen Act, um das zu machen.
Sag bloß, ich kann das jetzt hier irgendwie ändern.
Seit iOS 16 kannst du ja oben unter der Uhr auf dem Lockscreen bis zu 4 Widgets parken.
Oben unter der Uhr auf dem Lockscreen. Ach so, ja.
Mhm. Ja, so Wetter oder Kalender oder Batteriestand von deinen Kopfhörern oder so Zeug kannst du da reinpacken. Mhm. Jetzt kann jede App Widgets zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt mittlerweile ein paar Kamera-Apps, die auch ein Launcher-Widget zur Verfügung stellen. Also es gibt zum Beispiel diese Pro-Kamera, da hast du hinterher einfach ein Pro-Kamera-Widget. Das heißt, du kannst dir eine von diesen 4 Slots als Kamera-Launcher einrichten. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht.
Geht das mit Agentum? Hast du das ausprobiert?
Nein. Moment. Jetzt kommt gleich der Halleluja-Moment, weil es gibt nämlich mittlerweile Apps, also das muss der Hersteller der App reinbauen.
Ja.
Ich habe Agentum angeschrieben, sagen sie, ja, das kommt noch, aber ist es noch nicht. Okay. Es gibt aber mittlerweile auch andere Apps, die nichts anderes tun, als Launcher zu spielen für irgendwelche Apps, die das halt nicht können. Also eine davon heißt Lockflow, das ist gratis, oder es gibt einen Launcher, das heißt Launcher, kostet aber dann Geld, wenn man mehr als ein Widget anlegen möchte. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir dieses Lockflow geholt und ich habe mir jetzt, und das ist das Nächste, ne? Du kannst, also das hast du auf deinem Lockscreen, hast du die Widgets ja schon belegt mit Sachen, die halt dir helfen, ne, Wetter und so weiter oder Temperatur, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir einfach, weil das kannst du auch einfach machen, einfach einen neuen Lockscreen angelegt.
Lockflow
laden. Und dieser neue Lockscreen, der ist jetzt voll mit nur Kamera-Launchern da oben. Also ich habe jetzt 4 Icons, mit denen ich Kameras starten kann.
Mhm.
Und da ist jetzt ein Agentum und ein Halight und ein Spectre irgendwie drin. Und das ist schon mal cool. Also du brauchst jetzt. Und zwar ist es einfacher als die, das ist jetzt einfacher als die interne Kamera zu starten, weil da musst du ja auf die Kamera rechts unten irgendwie lange tappen.
Ja.
So ein Launcher tappst du einfach einmal kurz an und dann ist die Kamera offen.
Das baue ich mir nach, das ist cool.
Genau. Jetzt kommt's aber. Und zwar ist mir dann irgendwann klar geworden, dass das ja tatsächlich auch so ein bisschen ein Psychologie-Hack ist. Weil in dem Moment, wo du dir jetzt deinen Lockscreen rüberwechselst, ne, also Lockscreen wechseln ist dann bei iOS 16 und Plus einmal lang auf den Lockscreen tappen und dann nach rechts oder links swipen. Und dann wählst du dir einen anderen Lockscreen aus und so weiter. Das heißt, du setzt dein iPhone in einen Fotomodus dadurch und setzt dich natürlich damit auch in so einen Fotomodus. Ne? Also dein Hirn sagt so, jetzt ist Fotografieren dran.
Gar nicht doof.
Das ist gar nicht doof.
Die Android-User lachen sich gerade tot.
Die haben das schon lang.
Gerade kaputt, ja.
Aber und jetzt machst du noch Folgendes. Jetzt hast du nicht nur deine 4 Kameras oder 2 oder wie viel du halt willst da drauf, sondern du packst dir auch, du kannst auch noch irgendeine Foto-App, eine Kamera-App oder eine Bilderbearbeitungs-App, was du halt willst, wo du schnell Zugriff haben willst. Aha. Jetzt nimmst du aber noch dieses Lockscreen-Bild und machst das auch noch irgendwie fotorelevant. Also irgendwie ein Foto von deinem Kameraschrank, keine Ahnung.
Okay, irgendwas, okay, ja, jetzt verstehe ich. Ja, 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 okay.
Irgendwas, was dir dann jedes Mal, wenn du dieses Phone hochnimmst, sagt dir das, du bist jetzt übrigens im Fotomodus.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass alle Menschen, die jetzt zuhören und irgendwie eine psychologische Ausbildung haben, ganz vehement mit dem Kopf nicken und sagen, yes, 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 yes. Also, eigenen Lockscreen bauen mit, also Lockflow ist ein bisschen umständlich zu verwenden, muss man erst in Lockflow die Apps raussuchen und wenn das nicht tut aus irgendeinem Grund, dann kann man aber auch so ein Shortcut damit starten, der dann was launcht. Also ein bisschen bastelintensiv, aber das können die Leute, die hier zuhören, ganz sicher.
Sehr cool.
Ja.
Ach, wie cool, das finde ich ja, also dass du wirklich. Ich bin ja eigentlich ein großer Feind von modularer Anwendung. Ne? Also ich habe halt gerne die eierlegende Wollmilchsau immer gleich parat. Aber das ist richtig cool. Weil du, ja, du läufst halt draußen rum und guckst nicht auf Mastodon. Weil das gar nicht da ist. Ja, super. Oder weil es weiter weg ist, sagen wir so. Cool, sehr cool. Also würde ich jetzt am liebsten direkt machen.
Nein, machst du nicht, kannst du hinterher machen. So,
bin ich ein lass bisschen uns unkonzentriert. Ich sag dann einfach nur noch, ach, och.
Hast du vorher schon aufgenommen, brauchst genau. Du nur so vom Soundboard abspielen.
Genau. Coole Idee, ja.
So, wir zur Bilderschau.
Die Bilderschau, warte mal.
Da möchte ich noch mal kurz das vorstellen. Also zum Ersten, wir haben hier wieder den Videoteil zur Bilderschau. Wer das jetzt nur hört, möge bitte dem Link in den Shownotes folgen zur Videoversion der Bilderschau.
Da das lohnt sich Video nämlich, liegt dann nämlich bei Chris Marquardt irgendwo im YouTube-Universum rum. Da könnt ihr euch dann auch die Videos angucken, von wo Chris nach Osteuropa gefahren ist, um zu scouten.
Könnt ihr auch. Und genau. Wer das jetzt auf Video guckt, da hängt vorne und hinten noch ein gutes Stück Podcast dran, das total interessant ist und das ihr unbedingt hören solltet. Also folgt dem anderen Link in dem Video, das dann auf den Brindt-Foto-Podcast verweist. Mhm. Das ist smartes Marketing.
Smart Marketing, sehr schön.
Reichweitenerhöhung.
Marketing, Fotos Marketing.
Marketing-Podcast. Ich habe natürlich jetzt
einen Sendungstitel, ne? Smarketing. Marquardts Smarketing. Marquardts mit Apostrophe. Smarketing.
Oh. Du bringst mich hier auf Ideen.
Fotos Marketing.
Okay, ich habe noch eine zweite Sache, die ich gerne vorweg loswerden möchte.
Bei Fotos Marketing mache ich aber das S als Binnenversalie. Das sieht noch beschissener aus.
Natürlich, logisch, wie denn sonst?
So, ja, was wolltest du? Entschuldigung, Bilderschau.
Ich hab noch einen kleinen Hinweis. Die Art der Einreichung. Ne, wenn ihr jetzt Bilder für die Bilderschau reinwerft, die Art der Einreichung bestimmt letztendlich mit, ob euer Bild eine Chance hat, hier überhaupt besprochen zu werden. Mir sind nämlich ein paar Sachen aufgefallen.
Wenn ihr nämlich den PayPal-Link daneben klickt, dann erhöht das eure Chance.
Ja, nee, so war das nicht gemeint. Aber wenn ihr Bilder in die Bilderschau reinstellt, dann achtet bitte darauf, dass ihr den Link, den ihr da reintut, dass der beim Öffnen dann direkt das Bild mit einem Klick öffnet und möglichst groß anzeigt.
Ja, wie, was, wie denn
so? Also der Grund ist, ich gehe vor der Sendung durch die eingereichten Bilder und wähle dann eben so die drei zu besprechenden aus, was wir jetzt hier machen. Und das können auch mal locker so 20, 30, 40, 50 Bilder sein, durch die ich durchgehe. Mhm. Und das mache ich hier am Laptop. Und das heißt, ich klicke auf die Links und da passieren dann je nach Link drei unterschiedliche Dinge. Erstens, ne, peng, Bild ist offen. Das ist der Idealfall. Oder zweitens, es ist ein Instagram-Link, dann kriege ich eventuell noch die Vorschau, genau. Aber in Briefmarkengröße oder ich kriege einen Cookie-Pop-Up oder Cookie-Pop. Einen Anmelden-Pop-Up, weil der Herr Zuckerberg möchte mich natürlich dazu bringen, dass ich mir einen Instagram-Account mache und mich einlogge und dass er mich tracken kann. Und natürlich ist das eh nur auf dem Mobilgerät gut und das ist eine Hürde für mich, wenn ich dann durch 20, 30, 40 Bilder durchgehe. Und deshalb haben Bilder, die über Instagram kommen, eigentlich schon mal gar keine Chance hier. Sorry, aber das ist einfach der Effizienz geschuldet. Und drittens, was ich jetzt auch hatte, ein Link auf Google Drive oder irgendein anderes Cloud-Laufwerk, wo ich dann erstmal den Dateinamen nochmal anklicken muss, um das Bild zu sehen oder runterladen muss und sagen.
Ah, nee, das ist doof, ja.
Das ist dann nochmal ein, zwei Klicks mehr. Und bei der Bildermenge fällt das dann einfach hinten runter. Also was gut funktioniert, sind sowas wie Flickr immer noch. flickr.com, flickr.com, auch der Gratis-Account ist da super. Was hier unglaublich gut auch auf dem Bildschirm funktioniert, ist Glas tatsächlich. Die haben
immer noch wirklich, also da
ist es immer noch.
Ja, ja, ist immer noch, immer
obwohl
noch.
Obwohl es was kostet.
Ich habe sogar schon wieder bezahlt. Also die Verlängerung.
Ich lasse das Abo weiterlaufen.
Ja, ja, genau.
Das ist low Volume und hübsch
anzugucken. Tatsächlich Flickr habe ich gedown gegradet. Weil ich da tatsächlich die Pro-Version, also das nutze ich einfach nicht. Das ist Quark und das Geld werfe ich jetzt lieber zu Glas.
Ja. Da bin ich auch kurz davor, den Flickr auf Gratis umzustellen. Das finde ich
auch blöd, ne? Weil Flickr will ja auch weiterleben und soll ja auch weiterleben.
Richtig, aber Flickr hat sich ja in den letzten 5 Jahren nicht weiterentwickelt oder nur sehr, sehr marginal.
Aber hätte es das tun müssen? Also wohin? Also weil das ist halt für Fotos.
Ja, 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 ist es, aber es ist immer noch, ich weiß nicht, also.
Was fehlt dir da? Also,
naja, zum Beispiel so eine Simplizität wie Glas, ne? Das ist tatsächlich so. Ja. Gut, aber das ist jetzt nicht die Diskussion. Wir wollen ja Bilder gucken.
Ja.
Und zwar habe ich 3 ausgesucht. Das erste, Moment, jetzt muss ich hier mal noch die Liste aufmachen. Genau, das erste ist von Jannis Rösel, Siena.
Siena, der Klassiker der oberitalienischen Stadtfotografie.
Siena, Toskana, wunderschöne Ecke.
Italien, ne?
Nee. Tolle Stadt, ne? Ist gut. Und was da unter anderem, was ich jetzt hier festgestellt habe, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also wir sehen dieses Bild mit dem Torbogen und einer Silhouette von einem.
Das ist ein älterer Herr, der gebeugt durchläuft, ja.
Naja, pass auf, jetzt wird's interessant. Also das Bild, das taucht auch tatsächlich, die Silhouette taucht rundrum so richtig ins Schwarz ab. Mhm. Und jetzt kannst du bei diesem Flickr, und das hat der Jannis auf Flickr gepackt, kannst du dieses Bild auf so einer Fullscreen-Ansicht mit diesen 2 Pfeilen rechts oben einstellen. Und jetzt passiert Folgendes mit dem Bild. Es wird plötzlich visuell nochmal viel interessanter, weil das ist ein vertikales Bild, also ein Hochkantbild. Und da das jetzt am Rand in Schwarz eintaucht und jetzt aber der Hintergrund auf Flickr auch schwarz ist, wird das visuell einfach noch mal viel größer, dieser schwarze Bereich.
Es endet nirgends, ja.
Und es zeigt so deutlich, wie. Also das Bild ist erstmal total schön.
Das ist eins der Bilder, die ich total gerne mache, wenn ich auch in solchen alten, gerade gerne in Italien, so Städten unterwegs bin. Also durch Torbögen hindurch nach außen fotografieren. Und es gelingt mir sehr oft nicht. Was möglicherweise daran liegt, dass ich gar nicht im Torbogen stehe, sondern versuche von außen nach außen zu fotografieren. Und das kann ja eigentlich nur schief gehen.
Und dann ist natürlich in diesem Moment auch wichtig, dass die Belichtung dann von der Kamera nicht ganz automatisch passiert, weil sonst wird das zu hell und dann hast du einen ausgebrannten Inhalt dieses Torbogens, weil da innen drin noch irgendwie was zu sehen ist, was hier eben nicht der Fall ist. Aber was das zeigt mit diesem Vergrößern des Bildes und dem schwarzen Hintergrund, der dann plötzlich das Bild nochmal so ein bisschen erweitert, ist, dass die Präsentation des Bildes online, also worauf habe ich das auf weiß, auf schwarz, auf grau, auf bunt, dass das unglaublich viel ausmacht mit dem, wie das Bild hinterher bei dem Betrachtenden ankommt.
Stimmt.
Unglaublich. Also das
stimmt. Wenn du das auf dem normalen grauen Hintergrund von Flickr, ist es halt immer noch ein gutes Bild. Also finde ich gut.
Ja, aber es ist anders halt nochmal irgendwie. Es hat mehr Punch.
Ja.
Und das ist natürlich die Frage. Ist nicht nur digital, sondern wenn du jetzt irgendwie mal ein Bild rahmen möchtest, dann hast du halt die Frage: Mache ich da jetzt ein Passepartout drum? Ja oder nein? Mache ich dann, wenn ich eins drum machen möchte, soll das weiß sein, soll das grau sein, soll das bunt sein, soll das schwarz sein? Gibt's ja heute bei den üblichen Läden, sei das Esbösner oder auch beim hier Hornbach Baumarkt, die haben ja teilweise auch so Bilderabteilungen, wo sie dir so ein Passepartout schneiden. Ah. Da haben die dann irgendwie 30, 40 verschiedene Kartons, aus denen du auswählen kannst. Sollte man
sich vorher Gedanken drüber machen, ja.
Ne? Und dann, also hier kann man sehr deutlich sehen, was das ausmacht.
Ja, was ich übrigens an diesem Bild total schlimm finde, ist das japanische Auto, das hinten im Anschnitt ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein japanisches
Auto ist. Das kannst du heute context-aware wegstempeln, das merkt kein Schwein.
Stimmt, ja, stimmt, das können wir wegstempeln. Aber das finde ich halt total schade, dass du praktisch nicht mehr in der Lage bist, ein Foto von irgendwas zu machen, wo nicht irgendeine Scheißkarre im Hintergrund steht.
Ja, das ist in Städten eigentlich immer so. Die Städte gehören den Autos.
Das Problem sind da könnte ich sogar noch mit leben, wenn die Autos nicht so sterbenslangweilig wären. Die Dinger, die sehen ja alle nur noch scheiße aus. Das ist irgendwie, das Gefühl steht, gibt es drei verschiedene Automodelle in jeweils drei verschiedenen Größen und drei verschiedenen Farben, wovon zwei gar keine Farben sind, sondern Reflexionszustände, nämlich weiß und schwarz. So, das macht mich total irre. Also unsere Städte werden, die Autos machen unsere Städte langweiliger. Und ich habe das Gefühl, dass das früher nicht so war. Oder verkläre ich meine eigene Jugend?
Also das Gefühl habe ich auch, dass früher TM die Autos oder die Hersteller der Autos ein bisschen experimentierfreudiger waren als heute. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, wir werden da aber wieder es wird in eine andere Richtung gehen, wenn die Autos elektrisch werden, haben die viel mehr Spielraum da oben. Unten ist Batterie und Antrieb und oben ist dann irgendwie Spielwiese und da kann, glaube ich, mehr passieren.
Ja, aber das ist dann auch ein Aerodynamikproblem, ne? Kannst halt auch schlecht eine Schrankwand hinstellen, ja. Irgendwie.
Das ist richtig. Na gut, weiter zur Foto.
Zum nächsten die Experimentierfreudigkeit an modernen Autos, die kann man sich dann übrigens bei, ich glaube, es ist Honda oder so, die dann hinten irgendwie so 7 halbe Spoiler auf ihre Karren draufbauen und so Ecken und Zacken und sowas, wo du immer denkst,
du meinst die schwarzen Schweine unter den Autos.
Ja, ja, so, das ist ganz grauenhaft. Naja, ja, das nächste Bild kommt, bevor ich mich.
Das nächste Bild ist von Lea Oswald.
Lea, schon wieder.
Ja, Lea, die kann halt, Auge, ne?
Die hat halt ein Auge. Also
die macht halt was, ja, richtig. Geil. Boah, ich mach's auch mal wieder groß hier. So, was sehen wir? Wir sehen einen umlaufenden Balkon um ein Glasgebäude mit einem Glasgeländer. Fußboden drunter ist Holz und die Decke drüber ist auch Holz. Das Ganze reflektiert sich. Die Decke drüber
ist kein Holz. Das ist
Lichtbeton
oder wie das heißt. Ne?
Das ist Lichtbeton mit so einem Holzmuster, weil die Schalung entsprechend Holz war.
Mhm.
Und dann hast du also rechts die Glasfront, die einfach fast 100% reflektiert. Also du hast quasi so eine Symmetrie drin, eine Reflexionssymmetrie. Und dann, das ist das Interessante an diesem Bild, du hast keinen Hintergrund,
kein
weil
Außen.
Der komplett im Nebel verschwindet. Nebel ist mal geil.
Manchmal, Nebel, ja, aber ich meine, da musst du ja auch sehr viel Glück haben, dass der Nebel nicht einen Teil dieses Geländers auch noch verschluckt. Was er ja nicht tut, ne?
Ja, da kannst du im Zweifel hinten noch ein bisschen dran zuppeln.
Stimmt.
Oder so. Und oder näher rangehen und so weiter. Also du hast aber bei Nebel hast du halt immer dieses, also viele sagen, Nebel, boah, da gehe ich nicht raus, ist feucht und bäh und so. Nee, da musst du die Kamera nehmen und rausgehen, weil dann hast du plötzlich
halbe Häuser und so.
Ja, halbe Häuser, du hast den Hintergrund entschärft. Du kannst dann plötzlich den Baum draußen auf dem Feld fotografieren, den du sonst nicht fotografieren konntest, weil dahinter irgendwie Gebäude stehen oder komische Wälder, die den Baum dann halt verschwinden lassen. Und plötzlich steht der alleine da. Dann hast du eine Silhouette von einem Ding. Und Farben gehen natürlich auch weg. Ich glaube, das hier ist tatsächlich auch nochmal schwarz-weiß. Aber bei so einem grau-nebligen Wetter hast du dann auch irgendwie so ein monochromes Ding, was dann doch das Bild auch nochmal visuell vereinfacht und es meistens auch interessanter macht. Und da geht man raus.
Da
geht man gefälligst raus.
Freundchen.
Und macht da Bilder. Das ist, finde ich, total faszinierend und schön. Und
es ist auch wieder so diesen Blick zu haben. Also ich bin sicher wie das Amen in der Kirche, dass ich auch schon in ähnlichen Umgebungen mich befunden habe. Ja. Und ich hätte das mal wieder nicht gesehen.
Ja.
So, wahrscheinlich hätte ich gedacht, Bass hat usselig und wäre wieder reingegangen.
Wahrscheinlich. Also das geht mir ja manchmal auch so. Aber das ist halt so eine, na, ich sag mal so, also das ich merke das immer öfter, dass ich, wenn ich unterwegs bin und was Interessantes sehe, dass ich dann auch diesem Impuls folge. Du hast irgendwo so ein kleines Flämmchen in dir und das sagt, oh, das ist ja mal interessant. Und dann kommen ganz viele andere Sachen in deinem Kopf, die sagen, boah, nee, langweilig, uselig, bäh, pfui, Wetter, kalt, nass, und so weiter. Und das wird übertönt, dieses kleine Stimmchen da drin. Und das ist ein Teil des Besserwerdens in der Fotografie, dass man diesem Stimmchen ein bisschen mehr Raum gibt, ein bisschen das Stimmchen ein bisschen mehr hören lernt. Und dann auch mal die anderen so, hey, Schnauze, ist doch egal, wie es jetzt ist. Hier sagt gerade was in mir drin, dass ich das vielleicht in irgendeiner Form festhalten möchte. Und dann hast du halt nur ein Smartphone in der Tasche, aber dann machst du mal das Bild. Hm. Dann machst du das Bild auch mal ordentlich. Also sprich, dann guckst du, dass du das gerade komponierst und dass du hier dann vielleicht die Belichtung noch ein bisschen anpasst und vielleicht guckst du, ob das jetzt mit Weitwinkel oder mit Tele oder Mittelkamera, je nachdem, was dein Smartphone halt so hergibt, dann ja entsprechend einfängst. Ist hier die Kamera noch drin? Nee, Exif-Daten sind kamerafrei. Ja, schade. Aber wäre letztendlich egal, womit es gemacht ist, weil das sowas kommt auch aus einem Smartphone raus.
Ja.
Da geht es dann um diese Situation und das Licht und die simple Komposition, die sich daraus ergibt und so weiter. Dieses Stimmchen, mehr Stimmchen hören, ist mein Aufruf an der Stelle.
Mehr Stimmchen hören.
Schon wieder ein Titel.
Was genau ist wieder ein Titel? Ich habe gerade gedacht, ich höre ja Stimmen, aber die sprechen Arabisch. Ich verstehe kein Wort.
Dann solltest du dich mal untersuchen lassen. So, drittes Bild. Ist von
mein erstes Auto.
Chris M. blickt durch einen italienischen Garten. Und das ist ein Link direkt auf ein Bild. Also das ist ohne auf Website, sondern das ist einfach so das Bild direkt im Browser.
Ja.
Was es mir jetzt auch möglich macht, da mal reinzuklicken und zu gucken, da steht ein Auto, es ist ein Fiat 126. Ein
Fiat 126, oder? Mein erstes Auto, ja.
Hatte meine Mama auch mal,
ja, genau,
rumkutschiert worden.
Das Auto meiner Mutter, und als ich dann 18 wurde und einen Führerschein hatte, durfte ich damit fahren.
Geil. Ja, was sehen wir? Ich dachte zuerst so, ist das jetzt hier so ein Fake, also so ein Digitalbild, was da, aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich ein abfotografiertes, naja, Polaroid oder Impossible.
Polaroid. Nenn es Polaroid, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Ein Sofortbild. Stimmt, es ist ein Polaroid-Rahmen drum. Es ist irgendwie, ist schwarz-weiß, aber auch so ein schlechtes Schwarz-Weiß.
Es hat so ein paar typische Dinge, die diese Bilder haben. Also ja, es ist ein Schwarz-Weiß, eigentlich mehr so Sepia. Das ist aber so typisch, wie gesagt, Polaroid, beziehungsweise schwarz-weißes Polaroid. Ich sage, aus einem Grund sage ich Impossible, was der Zwischenvorläufer von Polaroid war, weil die am Anfang ja sehr experimentell mit ihren Filmen unterwegs waren und weil dann auch so Sachen passiert sind, wie an der linken Seite, siehst du diese Kristalle, die da reinwachsen?
Ach, das ist,
Das
ich
ist,
dachte, das wäre im Vordergrund, nee, das ist im Film. Nee,
das ist eben nicht im Vordergrund, das kannst du an der Schärfe sehen. Das ist Teil der Teil der Hardware des Bildes quasi. Ja. Und zwar hast du da manchmal so, naja, also wie funktioniert so ein Sofortbild? Du hast quasi mehrere Folien, die übereinander sind, und zwischen diese Folien wird so eine Paste gequetscht, um das zu entwickeln. Und wenn die trocknet, dann kann das schon mal passieren, dass dann an der Seite so Kristallwachstum einsetzt zwischen diesen Folien, was dann da so ins Bild reinwächst. Und das gab es halt bei den experimentellen Impossible-Film. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich noch ein Impossible-Film. Hm. Das ist nämlich so ein klassisches Artefakt, was natürlich auch irgendwie cool ist. Und dann siehst du diese Schärfentiefe in dem Bild, die halt wirklich auch extrem ist. Also der Vordergrund ist sehr unscharf, dann wird's nach hinten auch sehr schnell wieder anders. Man sieht's auch an den Pflanzen an der Seite. Das ist, letztendlich ist so ein Sofortbild auch ein Großformatbild.
Ja.
Weil's direkt auf dieses große Bild von der Kamera projiziert wird. Da ist kein kleines Negativ mehr dazwischen und so weiter. Damit ändert sich natürlich dann auch die ganze
Sache. Ich habe lange nicht mehr geguckt. Wie ist denn da eigentlich der Markt mittlerweile? Tut sich da noch was oder ist es auch?
Das läuft. Also das ganze Sofortbildzeug, hauptsächlich Instax, weil einfach ein handlicher, kleiner, günstiger damit auch ist. Aber das ist nach wie vor Fujis Cash-Cow. Also Größenordnungen mehr Umsatz als mit den digitalen Kameras macht Fuji da. Die Leute wollen echte Sachen. Das ist deshalb auch diese Workshop-Geschichte. Ne? Leute wollen echte Dinge. Dieses ganze Virtuelle, das geht den Leuten mittlerweile.
Ich habe gerade einen Fehler gemacht.
So ein bisschen auf den Sack. Hast du was bestellt?
Nee, ich habe einfach immer, wenn es darum geht, so was ist eigentlich so diese Sondersachen, ne? Was jetzt nicht normale Fotografie ist, sondern irgendwas ein bisschen abseits ist, gucke ich immer als erstes bei lomography.com.
Oh nee, sollst du nicht. Die verkaufen dir was.
Und zwar rund, also back in stock heruntergesetzt von 180 auf 152,15 das Diana Instant Square Deluxe Kit.
In Nein, der brauchst Classic du nicht, Holger.
Digga.
Nein, brauchst du das nicht. Das ist
ein Instax, Diana Instax.
Ja und?
Ja, aber Diana.
Ja und? Ja, Diana ist doch auch nur so ein China-Nachbau von einer Kamera, die mal vor 100 Jahren irgendwie, nee, vor 50 Jahren irgendwie und so. Aber, das ist Plaste. Das
ja,
ist,
ich weiß. Ich
Press,
ja,
das ist günstigste Pressplaste. Nein, tu es nicht.
Ich habe ja auch so eine kleine Nein. Diana, hängt Nein, ja sogar aus, hier an so einem, an meiner Lampe hängt eine kleine Diana.
Aus!
Okay, dann nicht.
Mann.
Aber fast hätte ich, naja. Ja, stimmt, Nein. Das kommt halt alles aus China, ja.
Geh zwei Themen zurück in der Sendung. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht.
Ja, stimmt schon.
Nicht noch mehr ungenutzte Technik.
Ja,
wir haben fertig mit den Bildern. Wie gesagt, wer hier.
Mein erstes Auto.
Wer, ja, also ne, italienischer. Passt so ein bisschen zu dem Siena-Bild von Jannis. So
Lomos gibt es da übrigens auch noch und die kosten richtig viel Geld. Was ist das denn?
Gehst du jetzt weg von 300, dieser Website?
350 Euro, sind die irre?
Gehst du jetzt weg
Nein,
von dieser
Website? Nein, ich kaufe mir keine
Website.
Lomo, ich bin noch nicht bekloppt, aber warum sind die so teuer?
Weil sie das, warum sind Dinge so teuer, wie sie sind? Weil die Leute das bezahlen, das ist die
ja, okay.
Antwort.
Aber die sind jetzt nicht irgendwie in besonderer Weise handgemacht in der Woiwodschaft
oder irgendwas? Das sind schon sehr, sehr aufwendige Projekte, sowas okay. zu machen. Und das sind auch wahrscheinlich keine super riesen Stückzahlen, in denen sie das verkaufen. Also die Preise sind jetzt nicht nur irgendwie Beutelschneiderei, sondern die ergeben sich natürlich. Das ist das Wort, oder?
Ja, aber ich habe es lange nicht gehört.
Die ergeben sich ja aus auch ökonomischen Dingen, aber dann ist dann immer die Frage, was sind die Leute bereit zu bezahlen dafür? Ja. Das bestimmt den Preis. Nicht den Wert, aber den Preis.
Ja.
Egal, wir sind jetzt durch mit den Bildern. Wir werden jetzt gleich noch Fragen beantworten. Genau. Das machen wir in der Audiosendung. Alle, die jetzt Video gucken, kommt rüber und hört weiter und beschert dem Holgi noch viel mehr Abonnentinnen auf dem Podcast.
Und vor allem, und wenn der Holgi vernünftig Statistik hier fahren würde, könnte er sogar sehen, ob es einen Audience Flow gibt oder ob nicht, aber kann er nicht.
Der wird super, der Audience
Flow. Mit Sicherheit.
Smarketing, sage ich dir.
Smarketing. Smarketing.
Okay, ich.
Smarketing to smart
Video
them
recording.
All.
Okay, wir haben Fragen.
Die Fragen, falls ihr Fragen habt, einwerfen unter dem Link im Blog zur Sendung vrint.de. Genauso findet ihr dann da auch einen Link zum Bilder einreichen. Die erste Frage kommt von Max und ist eine Meta-Frage. Er schreibt, der beste Fotopodcast darf nicht enden, denn er endet, sobald es keine Fragen mehr gibt. Deswegen Fragen, weil er nicht enden darf, schreibt Max.
Das ist ein bisschen wie beim Zeit-Podcast, ne? Dieses Codewort und wenn das gesagt wird, ist die Sendung rum.
Haben die das?
Ja, haben die.
Bei diesem alles.
Da gehen dann die Folgen schon mal so 5-6 Stunden.
Ja, eben, und das schaffe ich einfach nicht zu hören. Das darum kriege ich das dann nicht so
ist
mit.
Alles gesagt, heißt der, glaube ich. Das alles ist gesagt, ja. Also die Folge mit dem Grönemeyer fand ich super, mit der Marina Weißband fand ich klasse.
Okay.
Aber die musste ich in Happen hören, also wirklich über Tage.
Das ist mein Problem. Ich kann das nicht.
Du produzierst zu viel, ne?
Ich produziere zu viel. Ja. Ich höre recht wenig und wenn ich was höre, dann möchte ich es aber auch gerne dann irgendwie am Stück gehört haben in einer Stunde oder irgendwie sowas. Ja.
Gut.
Wie hättet ihr denn eigentlich gerne die Fragen? Eine pro Vrint-Fotofragen-Formular oder alles, was ich wissen will, in einem Formular heruntergeschrieben?
Einzeln bitte.
Ja.
Macht
es für uns einfacher, ich muss nicht so lange lesen und wir haben mehr Fragen, die Sendung gibt es länger.
Das ist richtig.
No, wow. Die nächste Frage kommt von MB. Hallo Holger, ich hoffe, ihr besprecht diese Frage vor dem Winter. Boah. Du hast schon häufiger davon gesprochen, wie dich Dunkelheit und Grau runterziehen. Chris hat mal von Foto-Challenges von Happy Shooting erzählt, wo sich Teilnehmer gegenseitig anstacheln. Im Netz habe ich Foto-Inspirationskarten entdeckt. Vor 1,5 Jahren habe ich mir sowas Ähnliches selber gemacht. Also Karten, auf denen Begriffe stehen wie Formen, Grundfarben, Bewegung, schwarz-weiß, unscharf, im Rahmen und. Immer drei davon als Tages- oder eher Wochenaufgabe. Einfach um den Kopf hoch und die Finger an den Auslöser zu bekommen. Nun meine Frage. Hätte so etwas einen motivierenden Effekt, um dem Hobby treu zu bleiben? Könnt ihr euch vorstellen, Fotografieren als Wahrnehmungs-Achtsamkeitsübung zu verwenden? Ich hoffe, die Frage ist nicht so persönlich. Das ist sogar eine sehr gute Achtsamkeitsübung.
Ja, finde ich auch.
Es ist eine ganz hervorragende Achtsamkeitsübung, weil bei Achtsamkeit geht es halt darum, auf den Moment zurückzukommen, in dem man selbst ist. Mhm. Und das machst du da natürlich auf eine Art. Natürlich beschäftigst du dich trotzdem mit deinem Außen, aber wenn du sagst,
ich. Ja, aber ich bin ja, ich deshalb habe ich das vorhin mit dem Smartphone auch so, mit diesem eigenen Lockscreen, mit den eigenen für die Apps gemacht. Du schälst dich in so einen Fotomodus, du gehst in einen anderen Modus und dann schaust du die Welt anders an, hast einen anderen Fokus auf bestimmte Dinge, bist aufmerksamer. Das ist fast so eine Meditation. Und dann konzentrieren sich halt auch diese ganzen inneren Stimmen auf irgendwas anderes als auf den täglichen Scheiß. Ja. Ja, das funktioniert schon. Ich habe auch mal geguckt, es gibt tatsächlich zwei Bücher und die kommen vom D-Punkt Verlag. Den erwähne ich hier nicht nur, weil unsere Bücher ja auch bei denen erschienen sind, sondern weil das tatsächlich, glaube ich, ganz gute Bücher sind. Ich habe die nicht gelesen, aber ich habe sie mir mal jetzt angeschaut, zumindest von außen, und die Texte dazu gelesen. Das eine ist ein Buch, das heißt Fotografie als Meditation. Da steht auf einem Review bei Querfeld ein, steht: Thorsten Andreas Hoffmann regt in seinem Buch Fotografie als Meditation eine Reise zur Quelle der Kreativität dazu an, mit Hilfe der Zen-Philosophie die innere Kreativität zu finden und authentische Fotos zu machen. Mhm. Fand ich ja, so ein bisschen
drüber, aber.
Bisschen drüber, aber genau, aber irgendwo geht's hin. Und das zweite, und das ist, glaube ich, noch mehr auf diesem Punkt hier, auch vom D-Punkt Verlag, das Buch Achtsam Fotografieren, durch Fotografie zur inneren Ruhe finden. Und für mich gehören da mehrere Komponenten dazu. Das Fotografieren selber, da hat mir aber tatsächlich meine Reise in die analoge Welt unglaublich gut getan, weil zum Beispiel ein Film entwickeln ist für mich Meditation. Na, da bin ich in diesem, da stehe ich am Waschbecken und dann rühre ich die Chemie an und das wird genau bemessen und dann brauche ich da einen gewissen Kipprhythmus und das ist so eine meditative Geschichte und dann bin ich so ganz in diesem Modus drin und bin gar nicht woanders und das ist total schön, mal wirklich sowas mit voller Kraft zu tun.
Ja, voller Aufmerksamkeit, beziehungsweise ungeteilter Aufmerksamkeit.
Genau, das ist der richtige Ausdruck.
Chris hat eine Frage. Jetzt schickt Chris schon Fragen.
Was bin nicht ich? Nein.
Ich habe letztes Jahr ein Fotoprojekt bzw. Buch gemacht, zu dem es ein korrespondierendes Ambient-Musikalbum gibt. Frage: Kennt ihr andere Fotografen oder Musiker, die Fotografie und Musik in irgendeiner Weise verknüpft haben?
Klar. Also, nee. So aus der Geschichte raus, erinnerst du dich noch an die LP?
Klar, liegt hier alles voll, ja.
Also Schallplatte.
Ja, ja.
Und die Schallplatten, die hatten damals immer ein riesen, die hatten Real Estate, große Fläche für Bilder. Ja, und da ist Fotografie natürlich ein zentrales Medium gewesen, weil du hast plötzlich die Möglichkeit, ja, Bilder in relativ groß zu zeigen. Und das wurde dann später mit den CDs so ein bisschen noch fortgesetzt, mit den Booklets, die waren teilweise auch umfangreich und sehr schön bebildert.
Aber es hat nicht mehr funktioniert, weil es zu klein war.
Aber es wurde halt kleiner und jetzt haben wir halt mittlerweile die Musik nur noch in Einzelhäppchen, einzelne Stücke und da ist dann alles virtuell und da ist dann auch diese Kombination Bild und Ton ist nicht mehr so wichtig. Es sei denn, du hast jetzt ein Musikvideo, wo natürlich Video ist auch Fotografie, die bewegt sich halt, aber wo du dann tatsächlich halt auch wieder eine Fotografie reinbringst in die Musik. Und das ist eigentlich für jede Musik irgendwo, glaube ich, ein wichtiges Ding.
Ja, aber sonst, also Fotografen und so, dass das irgendwer kombiniert.
Also meine fotografische Prägung kommt unter anderem von den Schallplatten. Da reden wir von Spliff, von Nena, von was weiß ich, diese Fotografien, die damals der Jim Rakete gemacht hat. Sagenhafter Fotograf aus Berlin.
Dem coolsten Künstlernamen aller Zeiten.
Ja, und der hat tatsächlich meine fotografische Entwicklung mitgeprägt, weil ich damals umgeben war von seiner Fotografie, ohne es als Fotografie wahrzunehmen, sondern das waren halt Albumcovers und Alben.
Ja, aber man hat es halt immer in der Hand gehabt. Ne? Du hast ja nicht nur einfach
eine Platte auf dich rum,
das lag dann auch vor dir die ganze Zeit und sowas.
Der Print trumpft halt das Virtuelle, weil der Print immer so bei dir ist und da liegt was auf dem Tisch und dann liegt das ist so wie so wie so ein Coffee-Table-Book, so ein Fotobuch, was du halt irgendwo auf dem Wohnzimmertisch liegen hast und dann liegt das halt da und dann liegt das halt irgendwie immer da und dann guckst halt doch mal rein oder das Cover starrt dich ständig an und das wird so sublimiert, das wird so unterbewusst mit aufgenommen und das hast du im Virtuellen ganz selten.
Was ich halt überlege, übrigens, das Coole an Jim Raketes Künstlername ist, er heißt eigentlich Günther Rakete. Also Jim ist der Teil mit dem Künstlernamen und nicht Rakete. Das finde ich total
abgefahren. Richtig, der Rockett, der ursprüngliche Name von der Familie war, glaube ich, Rockett. Und
das weiß ich gar nicht, ja. Also der Günther Rakete.
Wurde dann eingedeutscht.
Was ich ziemlich, also ich finde das ziemlich cool zu sagen, nee, ich heiße Rakete, aber mein Vorname ist mein Künstlername. Was ich aber überlege, ist es gibt halt Musik und es gibt Fotos oder Bilder und wie könnte man das auf eine solche Weise verknüpfen, dass es einen ähnlichen Effekt zumindest hat wie früher die Plattencover, weil klar, du kannst hingehen und kannst sagen, ich mache eine Kapitelmarke bei einem Song und blende dann auf dem Smartphone irgendein Bild ein, aber das funktioniert ja trotzdem nicht, weil du, sobald du das Smartphone in der Hand hast, du hast ja das Smartphone nicht, um Stunden, Minuten lang auf ein und dasselbe Foto zu gucken.
Du hast natürlich bei den heutigen Phones, das hängt jetzt ganz vom Phone ab, aber dein iPhone, wenn eine Musik läuft, zeigt das nicht vorne drauf dann auch das Cover dieser?
Ja, aber das ist
aber halt in klein und nur so vorbeifliehend quasi.
Und dann ist da drunter ist dann noch der Play-Button und Vorspulen und alles. Das ist halt was anderes. Eigentlich, ja, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, diese User Experience, die Schallplatte dann tatsächlich auch noch optisch hatte, vielleicht ist es tatsächlich verloren.
Kann gut sein. Also ich glaube ja, dass wir mit der Virtualisierung des Visuellen, also VR und so weiter, dass wir da ein paar Sachen auch wieder zurückbekommen können. Es gibt so ein Beispiel, was immer wieder kommt, und zwar gibt es ja ein AR-Device, das sogenannte Magic Leap, was quasi Bilder virtuelle Bilder auf die reale Welt legt,
ne, so
eine Augmentierung macht, du hast das auf dem Gesicht, du hast das nicht in deinem, guckst nicht in dein Phone, sondern du bist in dieser Umgebung, und da wird immer wieder ein Beispiel genannt, das heißt Tonandi
oder Tonandi,
und das kannst du auch wirklich nicht beschreiben, also kannst es beschreiben, aber du musst es halt erlebt haben. So habe ich das mitbekommen. Das ist quasi eine Sigur Rós, kennst du?
Ja.
Die Band hat das gemacht und es ist eine visuell-virtuelle Experience mit Musik von denen, wo du quasi in dieser Musik visuell drin bist, während du sie hörst. Ich kann es auch nicht besser beschreiben, ich habe es halt noch nicht erlebt.
Und es ist vor allen Dingen, man unterscheidet ja bei Medien in Lean-Forward- und Lean-Back-Medien. Und
das ist ein Lean-Forward.
Das ist Lean-Forward, ganz klar. Und das Plattencover, das da lag,
ist weil es aber. Nee. Ja, das liegt da, aber du musst es schon in die Hand nehmen.
Das machst du aber eh. Also das ist jetzt nicht so ein, ich möchte jetzt in die Optik dieser Musik eintauchen und darum nehme ich es in die Hand, Moment, sondern, da liegt ja noch das Cover. Was steht denn eigentlich hier? Das ist so eine, diese Beiläufigkeit ist wahrscheinlich der Trick. Wie du schon sagtest, das sublimiert so ein, also so langsam einmassiert ins.
Was ich jetzt gesehen, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz die KI reinbringen. Und zwar, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, dass so diverse Services aus dem Boden sprießen. Unter anderem ein Service, und der Grund, warum ich es hier reinbringe, ist, weil das Podcast relevant ist. Ein Service, der, oh Gott, jetzt habe ich natürlich den nicht parat.
Natürlich.
Der macht Folgendes, ich gucke nebenher, wie der heißt. Und zwar macht der Folgendes, der nimmt einen Podcast und wahrscheinlich irgendwann mal gegen Kohle, jetzt initial erstmal nicht. Der nimmt einen Podcast und macht da so, so virtuelle Marketing-Schnipsel draus, also ne, so ein Audio-Ding und so weiter. Genau, dubb.media heißt das Ding. Und die gehen jetzt aber auch KI-mäßig her und nehmen dann Teile deines Podcasts. Wenn du mal auf deren Website gehst, dann hast du so drei Videoschnipsel unten
drunter. Wie heißt das? DUB?
Ich habe dir den Link gerade geschickt.
Ah, okay.
Und dann gehen die da zum Beispiel her und nehmen dann, machen animierte Videoclips zu dem Audio, was du sprichst. Und die werden dann quasi KI generiert, wird dann die Story, die du da erzählst, virtuell, digital, KI-mäßig bebildert.
Und das müsste man dann irgendwie projizieren.
das musst du dann direkt auf die Retina projizieren, genau, mit einem entsprechenden Device, was das so per Laserstrahl dir direkt einbrennt.
Ja, nee, ja. Ja, oder halt auf ein Bilderrahmenartiges. Vielleicht geht's nicht. Vielleicht.
Naja, Kunst ändert sich, visuelle Kunst ändert sich eh ständig, Musik ändert sich auch und jetzt werden da auch neue Dinge passieren. Mhm. Das, ja, ist nicht so, ist keine super zufriedenstellende Antwort, aber ich glaube, wir werden einfach viele Sachen sehen, die sich über die Jahre.
Vielleicht ist es auch einfach nur für uns eine nicht zufriedenstellende Antwort. Und wenn du heute, keine Ahnung, 30 bist oder 20,
dann hast du
wunderst du dich über
die alten Männer, die da reden.
Über die Leute, die sagen, das ist halt eine Schallplatte. Ne? Ja. Naja. Wo waren wir denn? Hier, Marcel. Mich würde einfach mal interessieren, welches das letzte Bild war, das euch richtig begeistert hat. Oh, war ja. Richtig begeistert.
Das ist eine interessante Frage. Boah. Habe ich mir tatsächlich ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich umgebe mich ja ständig mit Bildern. Und zwar tatsächlich, wir haben ja eine große Bücherwand, wo ganz viele Fotobücher drin sind. Ich bin jetzt in letzter Zeit auch sehr intensiv auf Twitter zum Beispiel, weil da viele Leute tolle Fotos posten, auch historische Bilder posten, und ich mache da so ganze Menge Retweets über meinen Account, weil ich das einfach wichtig finde, dass die dann auch ein bisschen gesehen werden. Mhm. Außerdem poste ich da lieber positive Dinge und Fotografie ist ein positives Ding. Und
echt? Ich nehme Twitter nur noch zum Shitposten und Hate? Für Shit und Hate? Und die anderen Sachen mache ich auf Mastodon.
Naja, ich habe auf jeden Fall eines von den Bildern, die ich da die mich da irgendwie so angepackt haben, habe ich jetzt gerade auch mal kürzlich retweetet. Das ist ein Bild vom Central Park in New York City 1954 von Edward Pfitzenmeier. Mhm. Und das ist so eine halb lange Aufnahme von einem.
Das ist ein Foto?
Ich glaube, ist das kein Foto? Wenn es kein Foto ist, dann. Also, du hast zumindest so Dinge, die sehr fotografisch aussehen. Und das sind dann so diese halb durchlässigen Menschen, die sich dann verwackelt unten zeigen. Mhm. Und wenn es kein Foto ist, dann ist es ein schönes Stück Kunst, finde ich. Du siehst so eine Eislaufbahn, wo dann halt, wenn das eine Langzeitaufnahme wäre, dann die Leute nicht alle auf einem Platz stehen und so halb belichtet sind und so weiter.
Wobei Pfitzenmeier ist Fotograf gewesen.
Also ich glaube schon, dass das wesentlich ein fotografisch ist. Ah. 1954, ne? Das ist jetzt.
Ja, aber das sieht wie gemalt aus. Aber vielleicht ist das genau der Trick, ne?
Also du hast ja ganz viele Techniken, mit denen du Bilder machen kannst. Und da gehört vielleicht dieses Painterische auch irgendwie mit dazu. Mhm. Vielleicht ist es auch nachgemalt noch. Ein Foto kann auch sein. Das ist aber so ein Bild, was mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das hat mich so ein bisschen angepackt, weil das so eine, das ist so eine unschuldige Szene. Mhm. Da ist kein Drama drin, da haben Leute Spaß, da schneit es, die sind beim Scheißwetter draußen und haben total Spaß, weil sie da auf dem Eis rumflitschen können. Im Hintergrund dann diese New Yorker großen Gebäude und oben so viel Schnee, der da noch runterfällt. Ich mag das total. Ich bin aber eh ein Kaltfan.
Ah, hier nicht so. Tja. Ah, ich muss da passen. Ich kann nicht sagen, welches Bild mich zuletzt so richtig begeistert hätte.
Ja, dann
also,
ist
ich
das
da auch
jetzt
länger
eine
hingeguckt
Aufgabe.
Hätte und sowas. Also tatsächlich ist es so, dass bei Glass, also in der Glass-App, passiert mir das am häufigsten, dass ich denke, ui. Ja. Also da folge ich mittlerweile ein paar Leuten, die echt tolle Sachen machen. Ja.
Na, aber dann ist das jetzt vielleicht eine Aufgabe, so bei den nächsten Fotos einfach mal überlegen, ist das. Wo ordne ich das ein für mich?
Überhaupt das mal so wahrzunehmen, dass, genau, zu gucken, begeistert es mich oder begeistert es mich nicht, ist auch Achtsamkeit übrigens.
Und dann vielleicht auch überlegen, warum begeistert mich das? Das ist ja eigentlich, so lerne ich auch sehr viel, weil wenn ich mir Bilder angucke, dann überlege ich mir fast immer, warum löst das jetzt was in mir aus? Mhm. Woran liegt es? Ist es die Komposition? Sind es die Farben? Ist es die Technik? Ist es vielleicht der Inhalt? Kriege ich da einen emotionalen Kick davon? Die Fragen stelle ich mir eigentlich immer bei Fotos. Hm.
Schon wieder ein Chris.
Mhm. Nicht, ich, nein, ich nicht.
Holgi hat ja immer mal.
Wenn ich Fragen posten würde, würde ich sie nicht unter meinem eigenen Namen posten.
Ja, oder du würdest es genau unter deinem eigenen Namen machen, damit es für alle anderen so aussieht, als würdest du. Ne?
Spieltheorie.
Chris schreibt, Holgi hat ja immer mal erwähnt, dass er auch bei Filmproduktionen mitgearbeitet hat. Da wäre jetzt die Frage, hat er da irgendwelche Tipps und Tricks aufgeschnappt, wie man etwa Kulissen cool herrichten kann? Und Chris, hast du da vielleicht auch Erfahrungen oder Hinweise? Ich habe ja kein Set-Design gemacht.
Stopp, stopp, stopp. Ich finde diese Frage so geil, weil er redet mit dir in der dritten Person.
Ja.
Und mich spricht er direkt an.
Stimmt.
Ich habe als Zivi habe ich mal Rollifahrer durch die Gegend geschoben und da wurde immer über deren Kopf hinweg mit mir geredet. Ja. Kann er denn auch, darf er denn auch, will und so weiter? Ja. Und so, ich hatte dich gerade so im Rolli sitzend vor mir, ja, vor dem inneren Auge. Das war hat der Holgi denn auch genau. Mal irgendwelche Tipps?
Ist er denn immer brav seine Erbsen?
Genau.
Also ich habe ja kein Set-Design gemacht und nein, habe ich nicht. Das Einzige, was mir wirklich mal aufgefallen ist, das liegt aber daran, dass ich dann die Ausrüstung dafür besorgen musste, dass der Kameramann, also der DOP, in einem Innenraum, in einem Flur, also ein gekachelter, also ein gefliester Boden war das, ein langer Flur in einem Gebäude, einen Wetdown bestellt hat. Das heißt, er wollte einen nassen Fußboden haben.
Yep,
alles und Wetdown macht man eigentlich nur außen. Und das hat mich sehr, sehr irritiert. Ich habe das dann, weil es mein Job war, ich habe das dann möglich gemacht. Und da gab es dann den Wetdown und das sah einfach unfassbar geil aus.
Das kannst du bei Teppich schlecht machen.
Ein bisschen Klarsichtfolie hinlegen oder so. Das ist, ja klar, bei Teppich schlecht, aber ansonsten.
Und dann der Sound muss dann unten an den Füßen abgenommen werden.
Genau. Und du kannst aber deinen Wetdown, je nachdem, was du fotografierst, wo du fotografierst, kannst du den halt auch selber machen. Also ein bisschen was Glitzerndes auf die Oberfläche ist, glaube ich, eine ganz coole Idee.
Ich habe das kürzlich irgendwo gesehen, da hat jemand, ich weiß nicht, so einem Tutorial-Video hat jemand so ein Modellauto fotografiert und das dann digital in so eine Stadt reingesetzt. Und das Modellauto hat er tatsächlich auch in so einem großen, sehr flachen Becken fotografiert, was unten so 3 Millimeter hoch mit Wasser voll war. Und das hat einfach geil ausgesehen, diese Reflexion da drin. Habe ich Erfahrung damit? Naja, also Setbuilding für Fotografie. Ich mache das natürlich, wenn ich jetzt, oder ich sag mal so, ich suche Sets. Ich bin eher derjenige, der quasi Ecken sucht, die als Hintergrund und vom Licht her gut funktionieren bei Fotografie. Also da bin ich eher so spontan on location und sag, oh, die Ecke da drüben, da machen wir die Fotos. Aber Set-Building, naja, so ein bisschen, wenn ich so Tabletop-Geschichten mache, Produktfotografie, da musst du natürlich auf Hintergründe, da musst du Hintergründe erzeugen, da muss das Licht passen, also dass es auch stimmig zur Situation ist. Da ist dann auch teilweise Präzision wichtig, weil wenn du hier Produktfotos machst, dann muss halt alles stimmen. Zumindest das, was du nachher nicht digital gerade ziehen kannst, sollte halt, je mehr aus der Kamera kommt, desto besser. Und dann hast du immer natürlich bei den Hintergründen so diese Geschichte mit Farben und Formen. Ne? Du hast also, kontrastiert das mit dem, was ich da habe? Will ich, dass es kontrastiert? Lenkt es mich ab oder unterstützt es das? Oder lenkt es vom Hauptdarsteller ab oder unterstützt es? Und so weiter. Also diese Fragen, die muss man sich eigentlich ständig stellen, wenn man Fotos macht. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Setbuilding zu tun, aber im Prinzip mache ich im Kopf immer Setbuilding und habe dann halt so eine Palette an Auswahl an Orten, wo ich sage, jopp, da müssen wir uns aber jetzt mal ein bisschen andersrum orientieren, damit das dann vom Licht und von allem her passt.
Also sonst Kulissenbau habe ich noch nie betrieben.
Ja, aber so richtig jetzt, dass ich hier mit der Säge irgendwie anfange, irgendwelche Gebäude zu bauen oder so, nee, das nicht. Aber ich meine hier, also wenn ich hier diese Video-Streaming-Geschichten mache, was da im Hintergrund ist, das ist nicht alles Zufall. Ne? Da sind auch so ein paar Sachen hingestellt, die halt da so ein bisschen interessant sein sollen.
Victoria Leeds schreibt. Ihr hattet in der letzten Folge über den Artikel Autofokus über Christian Lindner gesprochen und ich fand das sehr interessant. Daher die Frage, was sagt ihr zur SZ-Reihe Sagen Sie jetzt nichts, ein Interview, in dem Fragen durch Körperhaltungen und Gesichtsausdrücke beantwortet werden? Die Fotos finde ich meist eher so lala, aber die Idee ist ziemlich cool. Ich sage also dazu exakt das, was Victoria dazu sagt. Die Idee ist total geil. Die Bilder sind oft.
Ja, also ich habe mir das, ich kenne die Serie, ich kenne diese
SZ-Magazin Serie. Ist das, ja.
Ja, ist eine super, ist eine super Idee. Es sind aber halt gestellte Fotos,
ja.
In die du dann als Betrachter dann die Bedeutung reinwerfen kannst, quasi. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über die Schauspielfähigkeiten der Menschen aus,
das stimmt.
Die da vor der Kamera stehen. Nee, klasse Idee. Es ist aber jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich jetzt allen Menschen in meiner Umgebung empfehlen, weil das ist so, weil das fotografisch so toll ist. Aber es ist ein Geschichtenerzählen mit fotografischen Mitteln und das. Ich weiß halt nicht, was das jetzt für eine. Ich muss mal schauen. Da gibt es da. Ein Aufschrieb darüber, wer das fotografiert. Axel Martens. Fotos Axel Martens. Ist das immer Axel Martens? Also scheint ja jemand zu fotografieren, der das dann vielleicht auch. Nee, Maike Ken. Das sind tatsächlich unterschiedliche Menschen, die das fotografieren. Es sind immer schwarz-weiß. Das finde ich so. Es ist in sich. Paula Winkler, ja, das sind immer andere Menschen, die fotografieren. In sich ist das Ding sehr konsistent. Das finde ich schon mal verdammt gut. Ne? Wenn du Bilder zusammen in irgendeiner Form ausstellst, sei das jetzt auf einer Website, in einem Kontext zusammenstellst, dann sollten die ja auch, finde ich zumindest, visuell irgendwie eine Klammer haben. Ja. Und dieser Stil, der ist zumindest sehr konsistent. Also da ist es mit Sicherheit so, dass die Menschen, die das fotografieren, das vorher noch nicht fotografiert haben, dass die erstmal die Hausaufgabe kriegen, sich die anderen Sachen anzugucken und sagen, ja. Das so soll das sein. Und damit ist das schon in sich eine sehr konsistente Sache. Und das finde ich ganz gut.
Ja. Ja. Ganz interessant. Ich habe gerade mal geguckt, das sind dann natürlich auch wieder die Big Names, die da gefragt werden. Also, ne?
Natürlich.
Entweder Leute, die sehr berühmt sind oder Leute, die von Kulturredakteuren für irgendwie edgy und crazy gehalten werden. Was immer auch nochmal viel über Kulturredakteure aussagt.
Ja. Und natürlich macht das so ein bisschen, also ein bisschen ist es interessant, auch weil die Leute, die da drin sind, oder die da abgelichtet werden, sich dann schon auch mal mit irgendwie einem komischen Gesichtsausdruck zeigen, den sie sonst so nicht hätten.
Das stimmt, ja.
Also die Leute, die dann mal irgendwie, ja, halt eine Frage kriegen und dann in irgendeiner Form mit einer Grimasse oder mit einer Verrenkung oder sonst was darauf antworten, ist schon spaßig. Aber ist halt nur spaßig.
Ja, genau. Frage von Wulf. Hallo ihr beiden, ich höre zwar von Anfang an zu, aber eine Frage ist meines Wissens noch unbeantwortet. Wie managt man seine Speicherkarten und aus welchen Gründen? Ich habe zum Beispiel, wie macht ihr das? Beste Grüße, Wulf. Ich manage meine Speicherkarten gar nicht, ist mir dabei aufgefallen gerade. Also ich habe eine Speicherkarte in der Kamera, dann fotografiere ich so vor mich hin. Irgendwann hole ich die Bilder da runter und dann denke ich irgendwann nochmal, vielleicht formatierst du es immer. Und dann formatiere ich sie in der Kamera. Mhm. Mehr mache ich nicht.
Das ist echt. Ja, und das sind wahrscheinlich die meisten, die das so machen. Und ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Es hängt immer total ab davon, wie wichtig dir denn diese Bilder sind. Also würde es dir wirklich wehtun, wenn jetzt diese Speicherkarte kaputt wäre und du diese Bilder nie wieder.
Nee, ich habe die doch in der Cloud.
Ja, also es gibt ja so aus Datensicherungssicht gibt es ja diese 3-zu-1-Regel, die sagt, deine Bilder sollten in 3 Kopien vorliegen.
Mhm.
Und zwar auf 2 verschiedenen Speichermedien mindestens.
Ja, also ich habe sie in der Cloud und ich habe.
Und eines davon außerhalb des Hauses, falls es brennt oder so.
Ach so, ja. Ja, ich habe, also ich, ne, das ist ja, also das. Apple macht das ja automatisch in die Cloud und dann habe ich ja hier noch meine Backup-Festplatten.
Ja.
Also ich habe 2 Festplatten für die Time Machine.
Ja, nee, damit bist du ja versorgt, ja. Quasi. Du hast das auf deinem Rechner. Also ich sag mal so, für mich ist, also das ist jetzt die Chris-Variante und die ist, weil ich da halt doch ein bisschen speziell bin. Aber für mich ist es, also für mich ist der Workflow, wenn ich jetzt tatsächlich in diesem Fotomodus bin, ich bin unterwegs, ich schieße jetzt den ganzen Tag und ich komme mit 1000 Bildern nach Hause, dann haue ich die Bilder erstmal auf ein zweites Medium, das heißt auf einen Laptop irgendwo, kopiere die rüber, damit ich auf jeden Fall schon mal eine Kopie davon habe oder schon mal damit arbeiten kann. Die Bilder auf der Karte bleiben aber auf der Karte, das ist ganz wichtig. Die Karte wird dann nicht gleich irgendwie gelöscht, weil das ist ja ein Backup. Das ist ja eine zweite Version davon. Ich habe sogar schon Leute kennengelernt, die Karten, die Speicherkarten wie Film behandeln. Das heißt, die Karte wird nie gelöscht. Wenn die voll ist, kommt eine frische Karte rein.
Ja.
Dann haben sie ein Backup. Das stellen sie zu Hause in die Schublade und fertig. Ja, und das wird beschriftet und dann wird das nie gelöscht. Kannst du heute bei den Kartenpreisen auch irgendwie, kannst du es machen. Ne? Ja. Kostet halt Geld, aber ist quasi ein Verbrauchsmaterial, die Karten. Ja, für manche Leute. Für mich nicht. Für mich nicht. Ne? Das ist schon extrem. Die Karten werden bei mir tatsächlich erst formatiert, wenn es nötig ist, weil in der Zwischenzeit sind die ja einfach noch eine Datensicherung. Und auf jeden Fall werden sie erst dann formatiert, wenn die Bilder vom Rechner auch nochmal irgendwo in der Cloud gelandet sind. Und so. Und was ich unbedingt immer verhindern möchte, wenn mir die Bilder sehr wichtig sind, was oft ist, dass die Bilder zu irgendeiner Zeit nur einmal irgendwo existieren. So, und dann noch ein Punkt dazu, und das war mal so. Ich bin mir sicher, dass es immer noch Kameras gibt, die so sind. Und zwar gibt es tatsächlich, ja, die Kameras schreiben ja, das ist ein kleiner Rechner, das ist ein Dateisystem auf der Karte und da wird auch irgendwas draufgeschrieben dann eben, nämlich Bilder oder Metadaten von der Kamera. Und manche Kameras schreiben, auch nachdem man sie ausgeschaltet hat, noch ein paar Sekunden weiter. Das haben zum Beispiel Canons früher gerne gemacht. Mhm. Und wenn man da so richtig schnell rangeht und sagt, ich habe das letzte Bild gemacht und jetzt schalte ich die Kamera aus und nehme die Karte sofort im gleichen Atemzug raus, dann hast du damit dann plötzlich die Gefahr, dass währenddessen du die Karte rausziehst, dann auch tatsächlich geschrieben wird auf die Karte und dann hast du ein kaputtes Dateisystem. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich mal die 2-Sekunden-Regel postuliert. Und die sagt, du machst die Kamera aus, wartest 2 Sekunden, bevor du die Karte rausnimmst.
Ja.
Und dann ist da auch tatsächlich
Zeigen die Dinger dann auch nicht an, dass sie noch was schreiben? Also da blinkt dann nicht noch irgendeine LED oder so?
Richtig, richtig. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Bei Canon war es tatsächlich früher mal problematisch, weil die tatsächlich noch weitergeschrieben haben in manchen Kontexten. Und dann hast du tatsächlich eine Karte gehabt, die am Rechner nicht mehr lesbar war, weil du halt, das darfst du auch bei einer Festplatte nicht machen, während drauf geschrieben wird, einfach den Stecker rausziehen. Und das, also 2-Sekunden-Regel und dann, ich habe seither nie wieder eine kaputte Karte aus der Kamera gehabt. Und das alles zusammen ist für mich dann sicher genug.
Nächste Frage von Rainer. Nachdem ihr so lieb gefragt habt und gedroht habt, ihr hört auf, wenn keine Fragen mehr kommen. Ich habe in den 2000ern viel fotografiert, aber seit 10 Jahren zunehmend weniger. Jetzt würde ich gern wieder mehr machen, brauche aber erstmal wieder eine Kamera. Was ist denn empfehlenswert für einen ambitionierten Amateur? Oh weia. Digitalfotografie, Wechselobjektive. Themen sind vermutlich Naturkinder und Licht in Klammern blaue Stunde.
So, da kann ich jetzt so konkret, kann ich da jetzt gar nichts sagen. Ne? So, in Laden gehen, anfassen, wenn es das noch gibt. <wenn's> noch, aber dann ist natürlich dieses Showrooming, dieses, ich gehe da in Laden fass an und kaufe dann online auch irgendwie
dies. Ist irgendwie gemein, ja.
Ist irgendwie gemein, aber ich würde tatsächlich sagen, oder komm noch mal auf den Workshop. Da sind immer ganz viele Leute mit unterschiedlichen Kameras. Das ist tatsächlich so. Und dieses, darf ich mal die Fuji anfassen? Darf ich mal probieren und so? Also du brauchst zur Kamera in allererster Linie mal, die muss passen, die muss sich richtig anfühlen. Und eine Canon, eine Nikon, eine Sony, eine Olympus, die fühlen sich alle anders an, die bedienen sich alle anders. Mhm. Und da ist dann das Thema Bildqualität und hat die nochmal 5 Megapixel mehr und so, ist
egal, ne? Das ist, hat man ja auch
zweitrangig schon mal. Es gibt heutzutage
keine schlechten Kameras mehr.
Ja. Preise in der gleichen Kameras in der gleichen Preiskategorie sind alle super, gleich super.
Ja.
Deshalb auch was jetzt die Objektivsysteme geht. Ja, es gibt Leute, die sagen, es sollte Micro Four Thirds sein, weil dann hat man mehr Zugriff auf verschiedene Objektivhersteller, weil da mehrere drauf arbeiten. Aber jetzt haben wir heute zum Beispiel den L-Mount, der jetzt auch ja von Wer ist denn da alles noch zuständig? Elmount Kameras, Leica, Sigma, Panasonic. Also da gibt es jetzt auch noch so eine zweite Mount-Allianz, die quasi, wo du quasi kreuz und quer dann die Objektive verwenden kannst, die diesen Elmount haben und so weiter. Also da gibt es jetzt nichts, was, also auch in der Hinsicht würde ich jetzt nicht sagen, nimm das oder nimm das. Hm. Auch zum Beispiel eine Sony spricht dann eher so, aus meiner Sicht eher so das Nerd-Publikum an, weil du da alles konfigurieren kannst.
Ja, aber bei welcher Sony bist du jetzt? Da bist du jetzt schon irgendwie bei den Vollformaten, ne?
Ja, na, unter Vollformat brauchen wir gar nicht.
Unter Vollformat machst du es gar nicht.
Naja, also wenn Rainer hier fragt, dass er tatsächlich eine ordentliche Kamera will, dann, ich sag mal so Micro Four Thirds, APS-C, Vollformat, also ja, geht alles. Und wenn er sagt, Themen sind Natur, Kinder und Licht, blaue Stunde, also wenig Licht, da ist bist du natürlich mit dem großen Sensor ein bisschen besser bedient, wobei das heute auch relativ ist, weil heute alle Kameras, und wenn sie ein IBIS haben, also im Body Image Stabilization, also den Sensor, der Bilder stabilisiert, zusätzlich mit dem stabilisierten Objektiv, dann hast du heute halt 2 Sekunden aus der Hand.
Ja.
Das, also da brauchst du dann auch dir darüber eigentlich keine großen Gedanken mehr machen. Ja, also langes Drumherum-Gerede, aber geh sie dir angucken und vertrau deinem Bauch. Oder nimm im Zweifel eine Kamera, wo du sagst, wo du weißt, dass dann irgendwie die Freunde, Bekannten vielleicht auch so eine haben von der gleichen Marke. Dann kannst du da noch mal ein bisschen austauschen und ein bisschen Objektive austauschen und so weiter.
Dann kannst du aber auch da hingehen und sie erstmal anfassen.
Genau.
Ja.
Richtig.
Eine machen wir noch, dann machen wir Feierabend. Serge fragt, eine recht einfache Frage. Was waren eure größten fotografischen Enttäuschungen?
Ich weiß es genau.
Boah, ja, ich weiß gar nicht. Mach mal, vielleicht fällt mir 100%. Was ein.
Ich hatte so, ja, wann habe ich denn auf große Spiegelreflex umgestellt? Also die 300D von Canon, irgendwann nach 2000 oder so, als sie rauskam, wo dann so die großen Kameras mit Wechselobjektiven plötzlich auch digital wurden und halbwegs erschwinglich wurden. Und die hatte ich eine Weile und das war alles super und war alles klasse. Und ich habe mich dran gewöhnt, auch mit dem APS-C-Sensor zu arbeiten, der kleiner als Vollformat ist, was verändert hat für mich, weil ich davor vom Kleinbild kam. Und dann habe ich irgendwann die 20D mir geholt. Größere Kamera, mehr professionell, besserer Sensor, mehr Lichtempfindlichkeit und dazu dann auch noch irgendwie 1, 2 teurere, bessere Objektive. Und die Bilder waren genauso langweilig wie vorher. nur halt schärfer. Und das klingt jetzt total doof, aber das war tatsächlich so gefühlt, war das so ein, ich weiß auch nicht, ich meine, ich muss ja auch immer noch was dazu lernen und da habe ich was dazu gelernt, nämlich dieses, nee, das bessere Gear macht nicht bessere Bilder, das bist du, du bist verantwortlich für die Bilder und das war für mich so ein Schlag in den Nacken.
Das passt dann auch, weil tatsächlich ist auch meine größte fotografische Enttäuschung bin ich selbst.
Ist wahrscheinlich so.
Einmal eben dieser absurde Ausrüstungskonsum, was vollkommen unnötig war. Also es war wirklich völlig unnötig. Das Einzige, was sinnvoll war, sagen wir mal so, war zu meiner alten X100 noch irgendwas zu kaufen, was Wechselobjektive hat. Das ist das einzig Sinnvolle gewesen. Und selbst das wäre noch nicht mal so nötig gewesen. Also ich hätte gerne viel früher begriffen, dass, wie du sagst, dass es nicht auf die Ausrüstung so ankommt.
Ich würde sagen, nein, das war nicht für die Katz, sondern es war ganz wichtig. Also für mich war das total wichtig, mich auch in so Ausrüstung reinzuwerfen, weil ich dadurch gelernt habe, dass die Ausrüstung eben nicht das Ziel ist und nicht das Wichtige ist. Also,
aber es ist halt ein teurer Fehler im Zweifelsfall.
Ja, aber den Fehler musst du, glaube ich, machen. Ich krieg ja ständig die Fragen im Kontext der Podcasterei und der Workshops und so weiter. Was soll ich mir kaufen und was ist besser und so weiter. Und die Fragen, ich habe da früher immer geantwortet mit, lass es, brauchst du nicht. Ja. spar noch ein bisschen auf irgendwie, dann kannst du dir auch einen tollen Workshop leisten und lernst du viel mehr dabei und wirst auch besser mit schlechterem Equipment. Aber irgendwann habe ich das aufgegeben, weil da hört mir keiner zu. Mhm. Und ich muss das ja selber auch lernen durch Geld ausgeben, wo ich dann immer gesagt habe, nee, sorry, das macht mich nicht zum besseren Fotografen. Aber das war ein Lernprozess, es war für den Lernprozess notwendig, dass ich Geld ausgegeben habe, ja, um Schmerzen dadurch zu empfinden. Manchmal muss es wehtun, damit man was lernt.
Ja, bei mir ist es halt so, dass ich habe halt sehr viel Geld ausgegeben, und die Energie, die ich da aufgewandt habe, um Ausrüstung zu kaufen, um sie mir rauszusuchen, ne? um zu arbeiten, um das Geld zu haben, um diese Ausrüstung zu bezahlen und sowas. Ich denke immer, hätte ich die gleiche Energie dafür aufgewandt, mich an den Fotos zu erfreuen, die ich mache, wäre ich vielleicht ein glücklicherer Mensch.
Der Lernprozess hätte ohne die Energie, die du da reingesteckt hast, auch die Kosten, die du da hattest, hätte dieser Lernprozess wahrscheinlich nicht stattgefunden.
Das kann natürlich sein, ja.
Das ist mein Punkt.
Das ist so mal ein schöner Punkt zum Weihnachtsfest. Mein lieber Chris, vielen Dank, schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Dir auch, mach's gut.
Und euch auch und danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.